Yeah. We back. Hey.
Oh, yeah.
Hey. Da sind wir wieder. Seid ihr grüßt da draußen? Ich sag gleich, hallo Jakob, wie geht es?
Dicke, was geht? Lass die Musik noch ein bisschen spielen.
Ehrlich, das ist ein geiles Gefühl, dich wieder zu hören nach ein paar Monaten jetzt, oder?
What happens, Vegas ist zurück.
Yes, baby. Und wir müssen das Cover nicht ändern, wir müssen den Titel nicht ändern. Alles bleibt, wie es ist.
Alles bleibt hier so, wie es ist.
Hast du mit Absicht gemacht? So, wie wir Deutschen uns wünschen? Alles bleibt, wie es ist, oder?
Natürlich. Nur für den Podcast. Und damit der Flyer gleich bleiben darf.
Ja, geil. Schön. Schön, dass wir uns hören. Wir haben uns auch vor ein paar Tagen gesehen. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Wir haben das letzte Mal nach dem Super Bowl gemeinsam gesprochen, mit euch, zu euch. Und jetzt haben wir tatsächlich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen SMS. Du hast Urlaub gemacht, haben uns in Stuttgart gesehen. Und weil wir das da nicht geschafft haben, sondern ich konnte der Chili con Carne deiner Tante frönen. Und wir haben einfach ein bisschen noch ein paar Stunden sozusagen danach ausklingen lassen. Machen wir das heute sozusagen über die weite Leitung der Atlantik.
Ich muss sagen, es bockt sich richtig wieder, den Podcast aufzunehmen. Nach 16, ich weiß nicht, wie viele Wochen Podcast wir da am Stück gemacht haben, war am Ende schon ein bisschen, muss ich sagen, da war die Energy ein bisschen niedriger. Ja, jetzt gerade bin ich richtig excited, einfach die erste Episode oder die Special Episode, die wir hier machen, aufzunehmen. Und ich meine, es gibt auch ein bisschen was zu bereden. Du hast angeteasert, wir waren in Deutschland. Ich hatte am letzten Wochenende mein Kids-Camp in Stuttgart und Icke ist vorbeigekommen, zusammen mit einem Haufen anderer Gäste. Ich will es nicht flexen hier direkt zum Start vom Podcast.
Flex mal,
aber ich gehe einfach mal die Gästeliste runter. Ja. Wir hatten Mr. ELF Football himself, wir hatten den Commissioner im Haus. Coach Patrick Gesume war da, hat ein bisschen die DBs mitgecoacht.
Und er hatte eine stabile Jacke, ey. Sorry, Shoutout an der Stelle. Jeder, der dabei war, Alter, die war richtig geil.
Ja, also so die schwarze Bomberjacke mit großem ELF-Logo hinten drauf. Den Logos von den Teams an der Seite, glaube ich, noch. Also die Jacke, wie er es so macht, kam natürlich richtig gedressed.
Und sie ist ein Unikat. Ich habe natürlich gleich die Fühler ausgestreckt. Er meinte, es ist noch ein Unikat. Da habe ich gesagt, okay, Nummer 2 und 3 ist hiermit für What Happened in Vegas reserviert.
Ja, Mann. Wir hatten Sami im Haus. Sami hat den ganzen Tag gestreamt. Ja. Der Stream lief auf YouTube zum ersten Mal. Also YouTube jetzt anstatt Twitch. Dann hatten wir wirklich Football, also deutsche Football-Royalty im Haus. Wir hatten Moritz Böhringer am Start.
Jo.
Die Leute erinnern sich hoffentlich noch daran. Moritz Böhringer ist der erste Deutsche, der gedraftet wurde, ohne jemals davor in den USA Football gespielt zu haben. Ja. Also Mobo war damals bei den Schwäbisch Hall Unicorns, wurde gedraftet von den Minnesota Vikings, glaube ich.
So um die 180, sechste Runde oder so.
Ja. Und hat eigentlich, ehrlich gesagt, einen Großteil von diesem Football-Hype in Deutschland irgendwie auch mit ausgelöst. Ja, das war in diesem Jahr, dann hat es angefangen, dass ihr mehr Football gezeigt habt auf einmal, dass diese deutschen Übertragungen kamen und auch, dass die NFL gemerkt hat, hey, in Deutschland tut sich was. Weil man muss einfach dazu sagen, seitdem Moritz gedraftet wurde, sind die NFL Game Pass Subscriptions in Deutschland durch die Decke gegangen. Ja. Und das ist eben das, was die NFL dann überhaupt auf uns aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hey, in Deutschland tut sich was, international tut sich was. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir da ein bisschen Ressourcen investieren, etc.
Auf jeden.
Ja.
Auf jeden.
Also Moritz war da.
Und weil ich ihn mag und ich habe den Eindruck, das sage ich noch kurz, dass er mich auch mag und deshalb, falls er das hört, wird er wissen, dass ich das mit einem positiven Augenzwinkern sage. Er hat das Ganze geschafft, ohne ein Wort zu reden. Das werdet ihr alle da draußen wissen. Er hat das Ganze geschafft, ohne jemals ein Wort reden zu müssen. Ist das geil? Mann.
Ja, das ist schon, also die Leute dachten, glaube ich, dass irgendwie Moritz kein Englisch kann. Moritz kann sehr gutes Englisch. Er ist ein sehr, sehr, sehr schlauer Mensch. Aber keiner fürs große Reden schwingen oder so.
Hat er nicht sogar seine Frau?
Arbeit machen.
Er hat seine Frau in den USA kennengelernt, oder? Mit der er jetzt zusammen ist. Oder seine Freundin. Ah, ich meine, das ist so ja so.
Das kann gut sein, ja.
Wahrscheinlich unterhält sein. Er sich also, der mit Englisch.
Am Englisch liegt es nicht. Am Englisch liegt es nicht, Mann. Moritz hat immer den Fokus auf Football bei 100%. Und es war sehr cool, ihn mit dabei zu haben bei so einem Camp für den Nachwuchs.
Ja, voll.
Wir hatten aus dem International Pathway-Programm schon den nächsten Kandidaten dabei. Marlon Wertmann ist ein Kollege, der einer von den schweren Jungs, der O-Line spielt, aus Mannheim, hat bei den Schwäbischer Unicorns auch gespielt und hat jetzt eine Chance, vielleicht ausgewählt zu werden. Ich glaube, die Announcements davon werden kommen direkt nach dem Draft.
Er meinte in 2 bis 3 Wochen. Also er ist einer von wenigen, die sogar draft-eligible sind. Ich glaube, 3 aus der IPP-Klasse sind draft-eligible. Also eventuell draftet den sogar jemand. Sehen wir davon aus, dass es nicht passiert, kriegt er wohl kurz nach dem Draft die Information. Und er meinte, AFC West, also die Chiefs Division und die Packers Division sind die beiden, die beiden, die dieses Jahr wohl zugreifen werden. Und,
easy. Ja, ruf ich mal bei unserem GM an. Da rufe ich mal bei unserem GM an.
Oh, sag ja, Bescheid. Eben. Stimmt. Die Chiefs Division ist ja auch die. Ey, und für euch, gute Nachricht da draußen: Marlon Wertmann, der zweite Maschinenbauer nach Moritz Böhringer, aber der spricht. Und der spricht richtig charmant. Ja, geil, stimmt ja.
Ja, Marlon. Ja, Marlon ist ein Hammer-Typ. Muss ich später auch mal erzählen. Ich war beim IPP-Programm zu Besuch. Das war ganz cool. Dann, wir hatten den Quarterback von der Surge mit dabei. Der hat die Quarterbacks gecoacht. Riley Hennessy. Mhm. Auch wirklich sagen, muss ich sagen, ein sehr entspannter Typ. Ja. Die amerikanischen Imports sind immer so ein Ding im europäischen Football. Ja. Du holst dir dann einen amerikanischen Spieler, der klar den Sprung in die NFL nicht geschafft hat, und vielleicht auch jetzt nicht in der Canadian Football League oder sonst wo gelandet ist. Und es kann an allen verschiedenen Dingen liegen. Es kann sein, dass vielleicht eine Verletzung dazu kam. Vielleicht hat die Person einfach bei einer kleinen Schule gespielt. Oder vielleicht hat es aber auch einen guten Grund, dass die das nicht geschafft haben in diesem Level. Das heißt, diese amerikanischen Imports sind immer ein bisschen eine Wundertüte. Und ich denke, da haben wir einen richtigen Glücksgriff gemacht mit Riley dieses Jahr, weil er vom Charakter einfach echt so ein goldenes Doppelplus ist. Der hat so einen guten Job mit den Kids gemacht. Du hast auch mit ihm ein bisschen gequatscht, oder?
Ich habe auch mit ihm gequatscht. So laid back, wirklich. Also ich weiß ja nicht warum, aber ich habe den dann voll angeschmachtet während des Interviews, weil ich habe den ein bisschen beobachtet und der hatte so eine warme Ausstrahlung. Ganz chilliger Typ. Und ey, also was ich ja wirklich sagen muss, ich bin ja einfach nur mal ein oberflächlicher Typ, aber jemand, der Hennessy heißt, kann ja kein schlechter Mensch sein. Riley Hennessy. Was ist das? Das ist wie ein Künstlername.
Ja, Mann, also er klingt, also vom Namen her, das könnte auch irgendwie so ein Country-Artist sein, ja, Riley Hennessy aus Murfreesboro, Tennessee.
Das ist die Vorgruppe von Taylor Swift, Taylor Swift World Tour, Supporting Act, Riley Hennessy, an der Gitarre.
Riley Hennessy, Mann. Genau, Mann, wir hatten, also Sean Riley war dabei.
Krasse Namen, echt, ey.
Die anderen Quarterback-Coaches, wir hatten Mona Stevens, Quarterbackerin, von der deutschen
Flag und Tackle-Nationalmannschaft. Beide, ja.
Und
beide
Tackle, Flag und Tackle-Nationalmannschaft. Also eine richtige Fraumaschine auch.
Absolut.
Die einfach zum Camp gekommen ist, auf kurze Notice. Ich habe ihr einfach auf Instagram geschrieben, hey, wir wollten sowieso mal reden wegen Flag-Football, weil Flag-Football in Deutschland auch gerade voll durch die Decke geht. Und dann hat sie gesagt, hey, ich komme einfach zum Camp. Habe ich noch frech da dran gehängt. Ja, hättest du auch Bock zu coachen? Dann hat sie gesagt, klar, mache ich. Und das war echt super cool.
Die war super nice.
Geschossen. Ja. Ja, die war echt, die hat Gas gegeben. Weil das muss man sich auch, weißt du, man muss auch erstmal trauen. Du hast ein Camp voller so jugendlicher Bubis. Und dann wirst du da als Frau vielleicht manchmal nicht so ernst genommen. Aber die hat auch so eine Ausstrahlung einfach, dass die Jungs hier auch einfach zugehört haben. Und sie wirft den Ball halt auch einfach echt richtig gut, ja.
Ordentlich mit Zip, ey. Und die hat auch erst mit 21 angefangen, hat sie erzählt. Die hat mit 21 erst angefangen, Football zu spielen, ist eigentlich Physiotherapeutin und war halt Physiotherapeutin beim Football und hat dann gesagt, das kann ich doch auch. Und die trainiert so jetzt gerade. Ja, genau. So. Und was hat sie gemacht? Sie liefert ab. Und zwar so, dass bei den Saarland Hurricanes der Import noch nicht da ist, der Import-Quarterback. Und sie hat mir erzählt, aktuell macht sie so ja bei den Herren gerade den Backup-Quarterback, wenn die jetzt trainieren schon. Also dreifache Quarterbacken-Maschine. Shoutout an der Stelle.
Genau, Shoutout. Das war sehr cool. Dann, bevor ich es vergesse, natürlich mein schwäbischer Kollege Marcel Dabo.
Marcel Dabo.
War auch da. Genau, Dabo hat bei den DBs mitgemacht, musste sich natürlich da Herr Isume hinten anstellen, ja. Weil du weißt, wie es ist, da zählt der Prioritätenfaktor, ja. So
absolut.
Aber Dabo hat einen richtig starken Job für uns gemacht beim Camp, Mann. Auch ja. Nicht selbstverständlich, weiß ich mir, dass ich so Jungs alle Zeit nehmen für sowas, weil jeder von uns ist busy, ja. Jeder von uns hat keine große Offseason und wenn du zu Hause bist, willst du eigentlich Familie sehen und so weiter. Marlon, sein Pro-Day war gerade erst am Mittwoch und beim Samstag stand er bei mir auf dem Platz und hat mitgecoacht.
Richtig gut.
Das war auf jeden Fall sehr cool. Wir hatten noch ein bisschen unbekannter, Justin Berntaler ist der Defensive Line Coach der Scorpions.
Ja.
Der hat bei den Wyoming Cowboys gespielt, zusammen mit Marken Zotcher.
Ja.
Die sind damals Roommates gewesen am College. Das heißt, da habe ich ein paar gute Stories über Mark abgecheckt. Mark, wenn du das hörst.
Geil.
Just know that I know. So, weiß nur, dass ich weiß. Ich habe da ein paar Stories gehört aus den Wyoming Cowboy Days. Das war ganz
jawohl.
Cool.
Jawohl.
Und dann noch zum Schluss, wir hatten auch noch eine ganze Runde junger ELF-Spieler mit am Start, mit denen ich auch, also ich habe die ganzen, gerade diese ganze Truppe, habe ich aufwachsen sehen bei den Stuttgart Scorpions als Jugendspieler in dem Jahr, wo ich da noch ein bisschen mitgecoacht habe. Lasse Stegmann, Nico Wiedmann, Louis Geier, Ben Wetzler, Jafet Mbala, Julian Jakob, echt Shoutout an die Jungs, danke, dass ihr da einfach volontiert habt bei meinem Camp, mitgeholfen habt. Und das war eine richtig gute Zeit. Und wer den Stream nicht gesehen hat, nächstes Jahr, wir machen das Ganze noch größer. Wir wollen eine noch größere Location.
Oh, da habe ich gleich wieder Worte.
Noch
bist
mehr
du dir
Musik,
sicher?
Noch mehr Show. Noch mehr Kids. Und
da müssen wir gleich drüber diskutieren. Das müssen wir hier im Podcast machen. Ich habe mit Eltern auf diesem Camp oder bei deinem Camp gesprochen, die ihre Söhne dahin gebracht haben, die auch schon 2 Wochen vorher bei einem anderen Camp waren, wo Micah Parsons mit am Start war. Und die überwiegende, und zwar auf einer Skala von 1 bis 10, ich muss es leider so sagen, das andere Camp eine 1, dein Camp eine 10. Das habe ich von so gut wie jedem gehört, mit dem ich gesprochen habe. Und ich glaube, dass das an der Größe liegt. Das ist die perfekte Größe, weil übrigens für euch da draußen, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr verlängert eure Bahnfahrt, eure Busfahrt, weil das war nur das Intro. Wir haben gerade nur das Intro gemacht von dem, was wir hier erzählen wollten.
Ja gut, wir sind nur 15 Minuten drin, Digga. Wir haben eine gute Stunde.
Ey, du hast 2 Stunden lang Autogramme geschrieben und Autogramme schreiben und Fotos machen ist bei dir halt nicht Foto, zack, sondern du bist halt auch du. Du willst mit jedem eine Runde schnacken und wenn einer mit 30 Karten kommt, die er für dich gemacht hat, dann unterschreibst du 31 Karten und sagst, Junge, wie geil ist denn das? Und ich glaube nicht, dass es noch viel größer sein sollte, weil das war so schön. Das war so schön. Ja.
Also ich nochmal echt Shoutout an die ganzen Leute von der Stuttgart Search, die das dieses Jahr organisiert haben. Ja.
Ja.
Es lief sehr gut. Ja. Teils ist ein Credit an den Coaching-Staff von Jordan Newman, dem Coach von der Search, der Leiter von der sportlichen Abteilung von diesem Camp war.
Genau,
aber auch Suni Musa und Svenja Rück von der Search, die Organisation von dem ganzen Essen und Behind-the-Scenes-Geschichten abgenommen
Stimmt,
haben.
Alles, Pizza, Espressos, die habe ich erst gesehen, als er abgebaut hat. Da gab es einen Espresso-Wagen und der Espresso war pervers geil, ey. Da hätte ich mir 10 Stück reingezogen und ihr merkt, ich bin immer noch aufgejuckelt, aber da hätte ich mir wirklich 10 reingezogen. Also Jute, Pommes, Burger und so richtig stabil.
Mein Ziel mit diesen Camps ist zweierlei Dinge. Ja. Für die Leute, die zuschauen, für die ganzen Eltern, die dabei sind, will ich wie ein Sommerfest, eine Blockparty an den Start bringen mit Essen, mit Musik, mit einer guten Zeit, wo man einfach reden kann, weil eben die Football-Community in Deutschland schon noch ein bisschen was Besonderes ist. Ja. Beim Football ist einfach diese familiäre Stimmung am Start und ich denke, bis jetzt gab es einfach nicht genügend Möglichkeiten für die Community zusammenzukommen. Also mhm. in der NFL, musst du überlegen, in der NFL haben die Fans die Spiele während der Saison, die haben die ganze Postseason, da haben die den Draft und die ganze Vorberichterstattung und es gibt immer irgendwie Gründe, mit anderen Leuten über Football zu reden. In Deutschland fehlen uns diese In-Person-Meeting-Spots, glaube ich. Ja. Und ich will mit meinen Camps einfach das anbieten. Ja, das ist ein Treffpunkt, die ganzen Leute aus der deutschen Football-Community sind da, die ganzen ehemaligen Spieler sind am Start, die ganzen Coaches, die man kennt und Gesichter aus dem Fernsehen, die man kennt, sind am Start und wir haben einfach eine gute Zeit, während wir den Kids beim Competen zuschauen, weil das ist auch was bei diesen Camps echt underrated ist. Die Kids geben ordentlich Gas, Mann.
Alter,
und diese One-on-One-Competitions, diese 7-on-7-Competitions, also das waren, glaube ich, die coolsten Szenen am Ende vom Camp, als wir One-on-Ones gemacht haben, nochmal,
Alter, das war geil,
wo es drum ging, wer kriegt den MVP Award. Ja, und da haben wir nochmal in jeder Altersgruppe einzeln One-on-Ones gemacht mit den ganzen Zuschauern drumherum. Die Eltern waren dahinter. Wurde ordentlich Stimmung gemacht. Und da sind halt echt ein paar Kids einfach gekommen und haben Plays gemacht, haben Rückwärtssaltos gemacht, celebrated, alles Mögliche.
Das war so geil.
Darum geht's beim Ganzen.
Das war so geil. Also, das kann ich auch nur sagen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach ins Detail, weil ich habe ja die ganze Zeit auch über sowas nachgedacht. Ich glaube, wenn man noch mehr Show machen will, macht man den Part, den wir ganz zum Schluss gemacht haben, vielleicht relativ früh am Anfang, einmal. Ja. Weil, ich kann euch das nur da draußen beschreiben, das war so geil. Auf einmal hat sich wie so ein U gebildet aus Offense- und Defense-Spielern sich gegenüberstehend und die Eltern haben das U zugemacht. Und dann haben auf einmal die Defense-Leute angefangen zu jubeln und zu rufen, Defense, let's go. Und dann hat die Offense sich angefeuert. Das war wirklich, ihr kennt alle diese geilen Clips im Internet, das klingt so dämlich, wo irgendwie A versus B spielt und dann jubeln alle, wenn er ihn fängt und dann jubeln alle, wenn der Cornerback defendet. Und genau so war das. Das hat so eine geile Stimmung gemacht und ich weiß ja nicht mehr, wer mir das danach erzählt hat, weil ich mich mit so vielen Leuten unterhalten habe, aber die meinten, das war richtig cool, weil es eine Menge Jungs den Moment überhaupt gibt, so eine Competition mal zu machen und auch aus sich herauszugehen und diesen Faktor mal zu erleben. Das wird sonst im deutschen Football viel zu selten zelebriert oder praktiziert, weil wir Deutschen halt auch so sind, wie wir sind. Wir haben eigentlich Angst vor solchen Momenten und das war wundervoll.
Ja, das ist genau mein Knackpunkt, den ich mit meinen Kids, mit meinen Camps diesen Kids geben möchte. Ja. Ich sehe es bei zu vielen deutschen Talenten, die rübergehen in die USA, ja, die sind dieses amerikanische Level an Competition nicht gewohnt. Ja.
Verstehe.
Hier in den USA machen die Kids das nicht nur im Training bei ihren Teams jeden Tag, sondern so wird hier auch gespielt. Ja. Wenn du auf den Spielplatz gehst, die Kids machen One-on-Ones und da geht es teilweise sehr rabiat zu da ist dann weniger, in Deutschland, wir tun sehr den so diesen Sportsgeist und diesen
Fundamentals,
du hast mitgemacht. Oder einfach diese, es gibt noch mehr Mitmach-Trophäen bei uns.
Verstehe. Ja. Also verstehe.
In den USA ist ja allgemein die Gesellschaft, die ist ja mehr so, okay, Winner, du bist entweder ein Gewinner oder du bist ein Verlierer. Es gibt immer nur einen Gewinner und es gibt keine, es ist nicht wie in der Bundesliga, dass es irgendwie, du kannst irgendwie Platz 10 oder 15 wie der VfB noch irgendwie den Klassenhalt holen, sondern entweder du gewinnst oder du bist ein Verlierer. Ja. Und damit, ich sage jetzt nicht, dass es richtig oder falsch ist, aber damit musst du auch erstmal umgehen können. Und wenn du dann als deutsches Kind, der in Deutschland halt richtig gutes Talent war, an eine amerikanische Highschool oder ein College gehst und du bist dieses competitive environment, dieses Fressen oder gefressen werden nicht gewohnt, und hast dich nicht dem annähern können, auf eine spielerische Art und Weise schon jünger, dann ist es eine recht große Hürde, die du überbrücken musst, mental. Du musst deine Mentality daran anpassen und du hast sowieso schon so viel Stress um dich rum mit den ganzen Geschichten. Das macht das Ganze noch schwerer. Und ich denke, wenn wir mit diesen Kids einfach diese competitive Situation simulieren können, und was auch in den USA sehr wichtig ist, wenn du als Talent an College möchtest und zu einem College Camp gehst, da werden One-on-Ones am Ende gemacht mit Jungs, da werden die Regeln nicht ganz so gespielt, wie sich's gehört. Ja, da gibt's viel mehr Körperkontakt und jemand hält dich vielleicht fest oder versucht dich auf den Boden zu reißen. Aber wenn du dich dann auf den Boden reißen lässt oder dich festhalten lässt und dich beschwerst, hey, der hat gerade die Regeln gebrochen, das interessiert in dem Moment niemanden. Mhm. In dem Moment musst du dich einfach durchsetzen, performen, competen, auch wenn der andere die Regeln bricht und trotzdem das Play machen, weil so tust du dich den amerikanischen Coaches dann verkaufen. Und Ja, da sind wir auf dem richtigen Weg.
Ist so.
Und es bockt sich auch einfach. Ja, es macht sehr viel Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Also ich glaube, ich habe nie so viel Spaß beim Football schauen einfach, ja, wie wenn ich so 13, 14, 15-Jährigen bei diesen One-on-Ones zuschaue. Ja. Weil du merkst halt echt, wie schnell dieser Competitive Spirit in denen wächst. Ach, und dann, okay, das erste Rap verliert er vielleicht, aber dann mit der nächsten Route auf einmal bringt er einen Move, über den er davor nur nachgedacht hätte, den er sich vielleicht nie getraut hätte zu machen.
Ja.
Und
ja,
er
ja,
macht
ja,
in dem Moment, es funktioniert, er fängt den Ball und es ist ein Touchdown. Also gibt, glaube ich, wenig, was so viel Spaß macht, wie dabei zuzuschauen.
Das ist super geil beschrieben. Das kann ich exakt so bestätigen von außen. Jetzt fällt mir natürlich wieder in meiner journalistischen DNA noch eine Gegenfrage ein, weil ich entnehme dem, klar, dass du wahrscheinlich, als du dann bei Tennessee gelandet bist, da vielleicht auch ein bisschen dran zu knapsen hattest am Anfang, dass du gemerkt hast, oh shit, da bin ich nicht so gewappnet für die Art Competition.
Auf jeden Fall, ja. Es ist eben was, wo du verstehen musst, hey, da meint dir niemand gerade was Böses, ja, du musst es nicht persönlich nehmen, ja, der hat jetzt vielleicht die Regeln gebrochen, der versucht dich da sozusagen ein bisschen bloßzustellen in dem Situation, ja, aber das ist eben die Competition und du musst aus diesem über deinen Gegner nachdenken, über was der jetzt gerade macht und wie er versucht, in deinen Kopf reinzugehen und dass er vielleicht mehr Erfahrung hat und schneller rennen kann als du und talentierter ist als du. Das musst du alles ausblenden und musst lernen, in diesen Momenten zu dir selber zu finden, ja, mhm, und dich auf deine Tools zu konzentrieren und was du jetzt in diesem Moment machen musst, um deinen Rap zu gewinnen. Und wenn du das erstmal verstehst und dann dir in diesen Situationen bist, kannst du dich sozusagen Stück für Stück hocharbeiten oder besser darin werden. Ja, das ist einfach nur ein Skill, den du dir antrainieren musst. Aber wenn du diese Situation eben noch nie erlebt hast,
ja, dann
kann es eben sehr verwirrend sein. Ja.
Überfordert dich
so, hey, okay, total. Wir sind Teammates, aber warum geht er jetzt so krass ab? Weißt du, ich meine? Da musst du dich eben erst dran gewöhnen. Und umso mehr Wiederholungen du hast darin, umso besser.
Ich verstehe das voll, weil ich glaube, ich vor allen Dingen sehr im deutschen System erzogen bin und eher jemand war, der voll so, ja, ich hatte voll so reagiert wie du das.
Es gibt einen Namen dafür. Es gibt einen Namen dafür und danach hat es echt Klick gemacht bei mir. Und zwar wir Europäer oder ich weiß nicht, ob das Europäer ist oder woran das liegt, ja, aber wir in Europa und besonders in Deutschland, wir haben alle das Tall Poppy Syndrom. Ja. Poppy as in eine Blume. Ja, das ist eine Blume, wo, wenn eine Blume höher wächst als die ganzen anderen, dann schneidest du die Blume ab, damit die nicht Schatten wirft auf die anderen Blumen. Du willst deine ganzen Blumen sozusagen auf derselben Höhe haben. Und so werden wir in Deutschland ein bisschen sozialisiert. Ja, so,
verstehe.
Du willst nie zu großkotzig rüberkommen oder deine Ziele zu hoch hängen oder so über andere hinauswachsen, sondern wir zielen mehr so auf ein Mittelmaß. Ja? Und auch wenn wir Leute um uns rum haben, die irgendwie besonders hervorstechen, dann tun die anderen Leute die ein bisschen wieder runterhacken, damit die alle auf derselben Höhe bleiben. Mhm. Und das ist eben was ganz anderes ist als die amerikanische Mentalität. Ja, hier
ist klar,
kriegt jeder
ja, genau,
von Kindheit mit, hey, du bist besonders, Dünger, du bist speziell,
Dünger,
du bist, Digga, ich war als Kind mal in den USA einmal drüben meine Oma besuchen und wir waren in der Kirche und da wurde ich vom Pfarrer nach vorne geführt vor der ganzen Gemeinde und er hat gesagt so, du bist von Gott auserwählt. So, weißt du, ich meine, so wirst du in den USA erzogen. Ja,
ja, ja.
Und,
ja, ja,
und das ist eben ein anderes Mindset. Das muss man ein bisschen entlernen, wenn man hier mit den Amis mithalten will.
Wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, der ultra glücklich ist, damit deutsch zu sein und ultra auf diese Nähe, du möchtest nicht großkotzig sein, Schiene fährt. Kannst du eine Sache sagen, die du jetzt nach, das habe ich mir nämlich hochgeschrieben, du bist einfach schon in deiner, du bist in deine fünfte NFL-Saison, du hast die Odds schon fast doppelt geschlagen, 3 Jahre und 2 Monate ist die Lebensdauer. Gibt's irgendetwas, was du sagen könntest, ey, am Ende hat es mir da aber auch vielleicht ein bisschen weitergeholfen, etwas deutscher erzogen zu sein als der Amerikaner, etwas mehr nicht herauszuragen. Gibt es irgendwas oder ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern einfach eine Erkenntnis ist, eigentlich wäre schon besser gewesen, wenn ich auch früh gedacht hätte, ich muss rausragen.
Ja, ich hab lange damit gestruggelt, ja, wahrscheinlich besonders am College. Weil, wie gesagt, eben, du spielst dann Football mit Jungs, die halt echt glauben, dass Gott sie auserwählt hat, und das ist jetzt, ich mache hier keine religiösen Statements, aber dass Gott sie auserwählt hat, was eben nochmal eine ganz andere Motivation ist, ja, wie wenn du irgendwie als Deutscher, ja, du bist vielleicht mal an Weihnachten in der Kirche gewesen, so vor 2 Jahren oder sowas.
Ja, genau, und ja, richtig.
Du hast eine recht ausgeprägte, irgendwie naturwissenschaftliche Ausbildung in der Schule bekommen.
Ja.
Und fühlst dich da nicht so von den Geistern berufen, ja. aber gleichzeitig ist es eine Stärke in allen Formen, ja. Du musst nur einfach deinen Weg finden, ja. Du musst nicht versuchen, mit den Amis mitzuhalten oder mit deinem, jemand anderem das Glaubenssystem von jemand anderem zu kopieren, weil es eben für die funktioniert. Mhm. Ja. Jeder hat da seinen eigenen Weg, und du musst einfach nach innen schauen und wirklich schauen, okay, was sind denn die Dinge in meinem Kern, die mich wirklich motivieren? Und wenn du da eben Europäer bist und eben vielleicht nicht so religiös geprägt bist wie viele von den amerikanischen Kids oder nicht so eine,
ja, auch du selbst dich als Religion fast siehst. Also du selbst dich religiös sozusagen auch voranpusht und sagst, Digga, ich bin besser als du. Let's go.
Du musst einfach dein eigenes Confidence und deinen eigenen Mittelpunkt sozusagen finden, deine eigenen Werte, und dann dich auf die berufen und auf die verlassen, ja. Für mich war das dann im Endeffekt, wie sich das in Taten super umgesetzt hat, ist, dass ich ja gesagt habe, okay, ich gehe das Ganze fast wissenschaftlich an, weil das eben meine Prägung ist, und ich habe dann für mich so Sachen wie Meditation entdeckt. Ich habe das genau analysiert, okay, wenn ich in diesen competitive Situationen bin, dann struggle ich aus dem und dem Grund. Ich bin vielleicht einen Tick langsam, weil ich im Voraus schon negative Gedanken habe. Ja? Diese negativen Gedanken werden bei anderen Jungs vielleicht von ihrem Glaube an sich selber oder ihre higher Power gelöst. Ja? Ich muss einfach realisieren, hey, das sind Gedanken, die sind jetzt gerade im Weg. Ich lasse die jetzt los und fokussiere mich auf das, was ich tun muss. Und dann hast du denselben Effekt. Also jeder findet da sozusagen seinen Weg, der zu ihm passt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der deutsche Weg oder der amerikanische Weg besser ist. Du musst eben einen authentischen Weg für dich selber finden. Und super, da helfen Wiederholungen. Ich sag's nochmal, da helfen die Wiederholungen. Weil umso mehr du in diesen Situationen bist, umso mehr kannst du eben herausfinden, was für dich funktioniert.
Ja, super. Ja, super interessant wieder zu hören. Ey, das ist mega spannend. Und jetzt sind wir wieder so abgedriftet von der Grundcamp-Situation. Aber ey, Leute, also so, und jetzt, das ist eigentlich die perfekte Sache. Über Menschen, die dort waren, nicht nur Jakob Johnson, sondern Menschen, die dort waren, sind Leute, die in ihrer Profession, natürlich bist du mit Abstand am weitesten gekommen, aber ähnlich weit gekommen sind für das, was sie erreichen konnten. Heißt also, die haben sich jeder auf ihre eigene Art und Weise so ihre Gedanken gemacht. Und das nehme ich für mich mit an so einem Tag. Das spürt man einfach, weil jeder versucht, den Jungs da was beizubringen. Ich stand eine Weile bei den Pass-Rush-Jungs. Da waren denn nicht nur 13-Jährige, sondern da waren schon knapp unter 18-Jährige. Das sah massiv aus und das war krass. Ich hab das gesehen und dachte, Alter, die tun sich richtig weh, aber die haben danach abgeklatscht und die haben wirklich, die haben es sich richtig gegenseitig gegeben. Da war auch der Bruder von Kilian Zierer da. Einer von den Deutschen, die eventuell drafted werden könnten, auch ein O-Liner. Und der sieht auch schon aus, als wenn er in 2 Jahren irgendwie am College spielt und NFL-ready sein könnte irgendwann. Also, das war richtig, richtig cool. Und das kann ich wirklich nur sagen. Also, große Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Ich glaube, da haben eine Menge Menschen sehr viel Spaß gehabt. Und immer, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, auch so aus dem Search-Stuff, die haben immer erzählt und konnten sagen, ey, ich kann mich noch erinnern, als 93 die Bears ein Camp gemacht haben und ich das erste Mal eine Berührung hatte mit so American Football. Und da waren 100% ein paar Kinder dabei, die da auch zum ersten Mal waren. Mädels, Jungs, die einfach mal hingegangen sind und die jetzt sagen werden, krass, das war so ein Tag, ich erinnere mich da ewig dran. 1. April, das war das erste Mal, dass ich was mit Football zu tun hatte und du hast das so cool gemacht diesen Tag mit allen gemeinsam.
Also ja, vielen Dank auch an alle Eltern, die natürlich zum Camp hingefahren sind. Wir hatten wieder Kids aus Berlin, aus Spandau und
Lübeck. Cougars waren da, die haben ein Playbook. Ja. Das war richtig krass. Alter, das hast du vielleicht ja nicht gesehen. Die hatten ein ausgedrucktes Playbook, wo
hab ich der Route
Tree. Ja, hast du auch unterschrieben. Also, ach geil, okay, aber deine Autogrammstunde. Ja, geil, verstehe. Wo der Route Tree vorne drin steht, die haben 15 Offensivspielzüge, U13. Ja. Und vielleicht das noch mal als Anekdote, weil das ist mir wirklich hängen geblieben und ich dachte so, wow, sick. Ich habe nämlich mit dem Trainer gesprochen und habe gesagt, als wir auf den Route Tree gekommen sind, habe ich gesagt, oh krass, wie bringt ihr denn das den Kindern bei, diesen U13? Ist das so ein, man hat's mal sehen? Und dann meinte er, nein, das ist die Mindestanforderung. Wenn jemand dazukommt, neu mitspielt, dann sagt er, das ist das, was du kennen musst, weil wir ändern an der Line of Scrimmage den Spielzug und dann wird aus einer Fade Route eine, keine Ahnung, eine Go Route oder eine Shallow Cross oder was auch immer. Und da habe ich so gedacht, krass, ey, das lernen die mit unter 13. Und ich habe mir dann vor allen Dingen gedacht, wie viel mehr Wissen über diesen Sport muss ein amerikanisches Kind haben, was diese Sachen mit 3, mit 4, wenn es draußen Backyard-Football spielt, schon so verinnerlicht. Und das ist jetzt eben der lange Bogen. Was für ein goddamn Mother war Moritz Böhringer, der mit 16 oder so das erste Mal dahin gegangen ist und dann einfach gedraftet wurde und in einer Preseason Spiele absolviert hat und einfach da mit dabei gewesen ist, obwohl der das halt mit 16 das erste Mal wahrscheinlich gesehen hat. Also vollkommen krass. Fand ich echt beeindruckend.
Also die Learning Curve ist halt für deutsche Kids, die erst so spät eingestiegen sind. Also ich habe, wie gesagt, ich habe auch erst so mit 14, 15 meine ersten Berührungen mit Football gehabt. Deine Learning Curve ist halt sehr viel höher, ja, weil es gibt verschiedene Arten von Lernen. Klar, du kannst die ganzen Konzepte lernen, du kannst lernen, wie das Ganze auf einem Stück Papier aufgemalt ist, aber wie sich das Ganze in deine Bewegung und deine Bewegungsabläufe umsetzt, das dauert halt meistens ein bisschen länger. Mhm. Und auch wie du über den Sport nachdenkst, wie du in Situationen reagierst, anhand von deinem Football-Wissen. Ja, das ist eben ein bisschen schwerer. Und ich denke, da ist es halt echt cool jetzt, dass das immer früher anfängt. Ja, also ich habe bei dem Camp ja davor was aufgenommen, ich kann es sicherlich hier schon sagen, was aufgenommen mit RTL für die Kinder. Weil die für Football, mit Football Kinder Content machen werden. Das ist ein Konzept, das wird dem Sport noch so helfen, weil eben als wir alle mit Football angefangen haben, haben wir einfach es gab nichts für uns. Ja, wir konnten auf ESPN irgendwie mit unseren mageren Englischkenntnissen haben wir irgendwelche Sachen zusammen gegoogelt. Ja. Aber dass es einfach auf Deutsch Content für Kinder gibt, dass es solche Camps gibt, wo die über Football mehr lernen können und eben so engagierte Coaches, wie da in Lübeck, die für die Kids ein Playbook haben und die denen schon von vornherein Football so beibringen, ist echt cool.
Das fand ich auch. Also das war wirklich ein cooler Tag. Und jetzt kriegen wir die Kurve nämlich sehr perfekt, weil jemand, der mittlerweile 21 Jahre alt ist, heißt Marlon Wertmann. Und der hat mit den Schwäbischer Unicorns gespielt. Und mit dem habe ich auch ein bisschen länger dort gesprochen. Und der hat mir gesagt, er hat jetzt in diesen 10 Wochen, die er in Florida war, in der IMG Academy beim International Pathway Program, die letzten 13 oder die finalen 13, die sozusagen ins Programm gekommen sind, waren dort für die ganze Dauer. Er hat gesagt, ey, ich habe natürlich vorher schon Football verstanden. Und der hat auf super Niveau gespielt bei der besten GFL-Mannschaft, die beste deutsche Football-Mannschaft, Schwäbischer Unicorns. Aber er hat gesagt, ey, in den 10 Wochen habe ich erstmal richtig verstanden, wofür das alles ist. Also er hat so beschrieben, dass er gesagt hat, er kannte die Spielzüge, er wusste, was die bedeuten, aber er hat allein in diesen 10 Wochen so viel Neues über Football gelernt, in dieser Academy.
Ja.
Er hat den Eindruck, er hat vorher Football überhaupt nicht verstanden. Das fand ich super krass, dass er das so erzählt hat, weil er wird natürlich, wenn er wirklich in die NFL kommt, und nehmen wir mal an, er landet bei Bill Belichick, dann wird er im ersten Jahr wieder so viel lernen, dass er denkt, Digga, ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was wir hier machen. Das ist ja absolut verrückt. Das fand ich so eine beeindruckende Geschichte, die er mir da erzählt hat.
Ja, bei Football lernt man nie aus. Also Football kannst du auf so viele Levels, auf so vielen verschiedenen Ebenen betreiben. Das geht auf der deutschen Ebene, das geht auf der Ebene vom College, das geht auf der professionellen Ebene, sogar auf der NFL-Ebene wird Football auf verschiedenen Niveaus betrieben. Ja, du kannst Football auf sehr kompliziert machen, du kannst Football auf athletisch machen, du kannst Football auf einfach und Geschwindigkeit machen. Ja, es ist jeder hat da so seine verschiedenen Strategien. Und das macht das Ganze auch so spannend, ja, dass du kannst dich da auf Ebenen reinarbeiten in diesen Sport, wo du dann wirklich auf den Statistiken landest, ja, irgendwie das, was sind hier die Prozentsätze. Macht den Sport so interessant. Und Thema Marlon, ich hatte die Jungs besucht im IPP-Programm im Frühjahr. Ich habe auch probiert, ich hatte eigentlich vor, einen super coolen Vlog zu filmen. Ja, ich bin nach Tampa geflogen hier vom Training. Ich hatte meine Kamera dabei.
Ja.
Ich habe gesagt, ich gehe mit den Jungs fischen und filme das Ganze, zeig ein bisschen IMG. Wir haben ein Video für YouTube hinbekommen, aber mir sind ein paar Kamera-Settings nicht bekannt gewesen. Ja? Also ich hatte diesmal nicht Philipp dabei, der den ganzen Content normalerweise macht, sondern ich wollte es selber filmen. Und ich habe an der Kamera das ISO falsch eingestellt. Das ISO war irgendwie nicht auf Auto, das war so 32.000, mein
das
Mikrofon
ist zu viel.
War übersteuert, ja. Das heißt, die Bildqualität und die Soundqualität für dieses eine Video ist echt so schlecht. Aber ich hatte echt eine coole Zeit bei IMG, Mann. Die Jungs, die da dieses Jahr hatten, das war echt eine spannende Truppe. Die hatten einen Haufen Jungs aus Afrika, also aus Nigeria, die über OC Omenyura, Super Bowl Champion, ehemaliger New York Giants Spieler aus London, gescoutet wurden. Der hat ein Programm in Nigeria, wo die nach Footballspielern suchen.
Ja.
Und die Jungs sind so athletisch, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja. Teilweise Roy, ein Kollege, der wiegt 320 Pounds. Ja, was ist das, ein Kilo?
130, ich gucke nochmal.
135. Lass 135 sein. 135, nochmal ein Kopf oder
145, Kopf, so ja. Oh, ich bin sogar falsch. 320, 145, wow.
145, ein Kopf größer als ich, ja, und Sixpack. Und Sixpack Abs, ja.
Wow.
Und die ganzen Jungs haben eben erzählt, die haben ein bisschen erzählt davon, wie es ist, in Nigeria groß zu werden und so weiter. Ja. Wir hatten eine Szene, die war so lustig, man, die haben erzählt, wenn du in Nigeria Streit mit deinen Eltern hast, dann zum einen hauen die dich mit Stöcken und so weiter, wo Marlon nicht gesagt haben, so wow, Digga, so in Deutschland niemals. Ja.
Nee, genau, das ist 80 Jahre her.
Und die haben erzählt, so ein Punishment, das ihre Eltern ihnen hat gegeben, heißt Motorcycle. Ja. Da musst du dann als Kind dich so auf ein Motorrad setzen wie in der Luft, ja, du musst so eine Kniebeuge gehen, die Arme nach vorne stecken und einfach so bleiben, bis deine Eltern sagen, dass du wieder aufstehen darfst. Ja.
Nein!
Und wow, die Jungs mussten auf einem Bein hüpfen, ja, die müssten Kniebeugen machen, die müssten Liegestütze machen.
Wow.
Und dann ist mir klar geworden, okay, ja, deswegen seid ihr alle 145
alle so
Kilo mit 6% Bodyfat, ja, weil ihr als Kinder alle in Trouble wart, ja, und eure Eltern haben euch durch ein Fitnessprogramm geschickt als Strafe, ja.
Wow, krass, ja, krass.
Das war ganz lustig.
Ach, super, super interessant, ey, das ist ja wirklich krass. Also ja, die Aufnahme, das möchte ich noch sagen, das sieht aus, als wenn das aus den alten ESPN-Zeiten ist, als nur englischer Content war. Das war wirklich so rauschend.
Chill, Bro, chill.
An der Stelle der Plug at Jakob Johnson TV auf YouTube. Philipp hat auch wieder neuen Content released. Da könnt ihr mal sehen, wie du besser aussiehst.
Ja,
du hattest eine Lebensmittelvergiftung. Ich muss es mir noch angucken, aber Philipp hat delivered. Also nicht mehr der Schnee-Content, den Jakob selbst gemacht hat. Judith Video jetzt auf Jakobs YouTube-Account, Leute.
Genau. Ey, und Digga, ich wollte noch von der Autogrammstunde am Ende erzählen.
Oh, also, bitte,
Camp gemacht.
Ja.
Wir haben das Camp gemacht, Bumo, lief alles super glatt. Wir haben die MVP Awards rausgegeben, war auch sehr cool, waren ein Haufen richtig guter Jungs dabei. Und dann habe ich eine Autogrammstunde gemacht, noch für 2 Stunden. Und
exakt.
Diese Autogrammstunden
bei einem Grad. Das war kein Sommercamp. Bei einem Grad hast du da, also das war wirklich Wahnsinn, Leute. Ich muss das kurz, denn du erzählst die Geschichte gleich, aber also das ist eine Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft, die man nicht lernen kann. Das kriegt man durch, wie ich bei dir behaupte, als jemand, der dich ein bisschen kennengelernt hat, jetzt und auch deine Familie kennt, das kriegt man von der Familie mitgegeben, dass man einfach das eben nicht macht, weil man es machen muss, sondern man setzt sich dahin, weil man da auch einfach trotzdem irgendwie Spaß dran hat. Auch wenn man die Leute natürlich nicht kennt und im Zweifel 2 Jahre nicht wieder sieht, aber du bist einfach ein interessierter Mensch und du nimmst dir da 2 Stunden Zeit, sitzt da bei 3 Grad rum, die anderen stehen wenigstens und bewegen sich, zitterst denen ab. Aber also finde ich wirklich, kann man nicht oft genug draus stellen. Das ist super cool. Das bleibt jedem, der da war, in Erinnerung. So, und was ist dir in Erinnerung geblieben?
Also ich hatte meine kleinen Schwestern dabei diesmal. Das,
stimmt,
das heißt,
ja,
das war ganz cool. Die haben mich mit Essen und Trinken versorgt diesmal, stimmt, bei der Autogrammstunde. Das heißt, das war schon mal ein Improvement. Ja, das hat letztes Jahr nicht geklappt. Da habe ich da die ganze Zeit Hunger gehabt noch und Durst. Aber ja, wir haben das gemacht. Wie gesagt, die deutschen Football-Fans sind echt sehr verrückt. Also die ganzen Kids vom Camp, die sind natürlich immer sehr lustig, ja, weil die Jungs sind, ich hab von einer Social-Media-App gehört, da, die heißt Be Real. Habe ich noch nie gehört.
Ah, ja, davon, ich hab Be Real, Junge.
Ja, sag mal deinen Be Real-Namen, damit die Leute.
Oh, dann kriegt die ganzen Anfragen, aber ich schicke dir privat. Okay, 41, okay. Wie überall. Schick nicht so viel Anfragen, Leute. Ich will da nicht, das ist nicht öffentlich.
Nur wenn ihr real seid.
Nur wenn ihr real seid. Ey, das hat mir Steckers Sohn erklärt in London. Ja. Das hat der mir im Oktober in London gezeigt und ich habe gesagt, das ist mal eine sinnvolle Social-Media-App wieder. Das finde ich ein cooles Konzept.
Also ich hatte davon noch nie gehört. Ich habe ein paar B-Reels geschossen mit ein paar Jungs.
Let's go!
Genau, alles wirklich unterschrieben wieder. Schuhe unterschrieben, Handyhüllen. Ich hoffe, die Eltern sind wieder nicht böse. Jacken etc.
Ja, geil.
Aber du hast halt aber auch immer diese so Autogramm-Hunter da dabei. Weißt du, ich meine,
ja,
die Jungs,
ja, ja,
die halt auch irgendwie, ich respekt das ja auch, die kommen irgendwie hergefahren von 4, 5, 6, 7 Stunden weg und haben dann so irgendwie so 30 Helme, 7 Schilder, noch so, also ich habe echt, die hatten so Jakob Johnson glitzernde Panini-Karten, die ich selber noch nie gesehen habe, ja, die irgendwie angefertigt haben. Uns hat jemand wieder einen Schnittbogen mitgebracht.
Das,
mit dem What Happens in Vegas-Logo mit verschiedenen Lichtern da dahinter und allem.
Schicke ich dir Bilder. Das ist die gleiche Person, die Glitzerkarten und der Schwibbogen. Marco Günther. Marco, nimm's mir nicht übel, ich krieg deinen Geburtsnamen, den krieg ich einfach immer nicht ausgesprochen. Deshalb belassen wir bei Marco Günther. Das ist der Schwibbogenmann. Den kennen schon Leute in der Redaktion. Der, mit dem ich da war, mein Kameramann Felix, meinte, das ist der Schwibbogenmann, oder? Weil der schon mal einen Schwibbogen gemacht hat. Leute, ich pack ein Foto irgendwie an diese Folge mit ran. Der strahlt mich gerade an. Warte, kannst du ja hier, ich habe mir extra für unsere Folge heute angemacht. Der Schwibbogen, der leuchtet gerade in What Happens in Vegas grün. Das ist eine gestörte Arbeitsleistung. Der hat in dieses Holz, der drin geschnitzt. Ey, fette Dankeschön. Da kann man ja nicht für Danke sagen, weil der macht das ja nicht, weil wir sagen, mach das mal, sondern der macht das einfach, weil der uns cool findet und weil der das irgendwie mag und einfach zeigen will, dass ihm das was bedeutet. Das ist schon krass, wie viel Arbeit sich Leute da machen, ey. Das ist wirklich.
Ja, also das ist Shoutout an den Schnittbogen-Man auf jeden Fall.
Ja,
Schnittbogen-Man hat wieder abrasiert, diesmal mit seinem Schnittbogen. Und ja, dann wir hatten auch eine kleine, also da ist es fast handgreiflich geworden. Einmal, weil ich habe.
Die Geschichte will ich hören.
Ich habe einem Journalistenkollegen von der Deutschen Welle, also wir hatten ja echt viel Medien da diesmal.
Ey, das war krass, Junge.
Super RTL war da, ARD, die öffentlich-rechtlichen, SWR, Stuttgarter Zeitung, Nachrichten etc. Ihr Jungs von RAN wart wieder am Start. Also es war viel, viel Medien-Tamtam da und wir mussten es irgendwie koordinieren. Das heißt, wir haben eigentlich für die Leute immer so Zeitfenster eingebaut, wo ich mit den Medien reden kann, wenn die Kids gerade kein Coaching brauchen.
Und ja, genau. Und ein bisschen davor, bevor das Camp losgeht. Du warst noch 2 Stunden früher übrigens wieder da, damit du das machen konntest.
Also wir haben echt versucht, so viel Medienzeit wie möglich einzubauen. Ich habe ihn dann bei seiner Zeit irgendwie in der Mittagspause verpasst, weil ich dann doch irgendwie einfach was gegessen habe mit meinen Schwestern und mit dir ein bisschen gequatscht habe.
Ja, genau, wir haben ein bisschen
gequatscht. Dann habe ich ihm gesagt, hey, wir holen es am Ende vom Camp nach. Aber das Ende vom Camp ist dann direkt vom letzten Huddle in die Autogrammstunde übergeflossen.
Ja, genau.
Und dann hat er sich halt eben einfach angestellt und dann, als es seine Zeit war, um sozusagen sein Autogramm abzuholen, musste er mit mir dann noch die letzten Szenen abfilmen für diesen Deutsche Welle-Beitrag, der da dann kommen wird, ja. Also da waren noch einfach noch ein paar Fragen, die er stellen musste. Und dann hat er mir da seine Kamera aufgebaut und Mikrofon und mit mir war das eigentlich ja abgesprochen im Voraus, und hat da seine Dinge aufgenommen. Aber hinter ihm stand halt eine Schlange an gut 150 deutscher Eltern und Kids, die da gerade im kalten Aprilwind auf ihr Autogramm gewartet haben. Ja? Und so ein paar deutsche Väter, die haben sich das nicht gefallen lassen. Ja? Die haben gesagt, das muss das jetzt sein. Ja? Die Kamera, also, das dauert da viel zu lange. Und geil, also die haben ihn da dann, der musste dann recht schnell sein Kamerazeug abbauen und auch recht schnell dann flitzen, weil da waren echt ein paar Dads, die richtig pissed waren, ja? Die richtig getriggert waren, dass sie dann da warten mussten. Oh Mann. Ja, also Mann. Mal sehen, ob die deutsche Welle nochmal zum Camp kommt. Ich glaube, nächstes Jahr geben sich den Stress nicht.
Oh Leute, ich hoffe, ihr nehmt das genauso mit einem Augenzwinkern, wie ich das draußen nehme. Mann, das ist so peinlich. Ich habe mich mit ihm auch länger unterhalten, aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Der hat so ja selber ein Jahr College Football gemacht.
Ja, ja.
Eigentlich ein ganz netter Typ, aber genau, ja, ich habe das selber gemerkt. Es ist so viel Zeit, aber manchmal rennt die Zeit dann weg und der musste halt was mitbringen. Und der ist, als er gegangen ist, meinte er zu mir, also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Die waren gerade richtig unfreundlich zu mir, die haben mich angepöbelt. Alle haben nicht voneinander verstanden, was gerade ablief, aber deine Erklärung gerade war ja großartig. Ja.
Also ich konnte es sozusagen aus einer dritten Perspektive eben anschauen. Ja. So, ich habe beide Seiten verstanden. So. Ich verstehe so, ich hatte ihm ja gesagt, Digga, wir filmen das später noch, kein Problem, ja. Aber da steht halt hier schon auch so eine Schlange an Eltern, die jetzt schon ewig gewartet haben.
Ja, ja.
Naja. Also das war ganz lustig. Meine alte Jugendmannschaft ist jemand vorbeigekommen von den Scorpions. Mhm. Waren auch wieder allgemein viele Scorpions-Kids dabei.
Stimmt,
die auch gute paar MVPs abgestaubt haben. Aber die haben mir, und da musst du jetzt kurz dranbleiben, das hole ich kurz aus meinem Schrank und
muss
den Zuhörern beschreiben, wie das aussieht.
Oh,
die haben mir nämlich eine krasse Letterman-Jacket geschenkt von uns.
Oh, geil. Jetzt, Leute, jetzt wird's gleich lustig, weil ich glaube, die habe ich schon gesehen, die Jacket. Und ich mache jetzt gleich während unseres Podcasts, mache ich noch was. Da fällt mein Handy runter. Mache ich gleich noch was anderes. Wenn Jakob sie jetzt gleich holt, beschreiben wir die euch und dann hole ich eine Jacke. Und dann beschreibt Jakob euch das. Digga, geil, mit einem Estro für Stuttgart oder was? Ja, Scorpions, ja. Nein, also Leute, rote College-Jacke aus Stoff und dann Lederärmel. Und auf den Lederärmeln ist JJ drauf, Jakob Johnson. Oh, geil. Und hinten Scorpions-Logo drauf. Alter, krass.
Ja,
krass.
Also die Jacke ist schon echt richtig stark. Also,
so, und jetzt pass auf, Jakob, jetzt pass auf.
Gut.
Mach du erstmal fertig.
Ich wollte gerne, diese Jacken waren ja, gerade als ich noch Jugendlicher war, extrem in diese College-Jacken. Und jetzt habe ich meine Collection voll. Ich habe jetzt meine Scorpions Letterman Jacket, ich habe meine Tennessee-Jacke. Also ist echt ganz cool.
So, und jetzt pass mal auf, warte mal. Jetzt hol ich was. Die Zuschauer wissen schon, dass ich die Zuhörer wissen schon, dass sie jetzt kommen.
Jetzt bin ich mal gespannt hier. Icke ist auf einmal verschwunden. Mal sehen, ich sehe nur, er rennt aus der Tür raus. Ob wir ihn wieder sehen, wer weiß. Aber er hat uns auf jeden Fall versprochen, er bringt was mit. Mal sehen. Ich bin stolz auf meine Jacke. Ich glaube, meine Jacke schlägt er nicht. Okay, er kommt zurück.
Digga, nächsten Kammerschuh.
Oh, du hast die auch, oder was? Let's go. Krank.
Geil.
Also, Icke kam jetzt gerade zurück mit derselben College-Jacke, die ich hier habe. Ja, ohne Scorpions-Logo, aber selbe Farben, original dasselbe Ding, ey.
Ohne Scorpions-Logo?
Krass, Mann, ja.
Ja, geil.
Aber fürs nächste, fürs nächste Cover müssen wir die auf jeden Fall anziehen, ey.
Voll, als ich die Jacke gesehen habe, gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe die gleiche Jacke zu Hause. Die habe ich mir nämlich bei meiner zweiten Amerika-Reise ever, habe ich mir diese College-Jacke geholt, weil ich als Jugendlicher zu prüde war, mir sowas zu besorgen. Und sowas fand ich immer richtig geil. Und dann habe ich mir irgendwann so eine College-Jacke damals geholt.
Die College-Jacken sind echt, die sind sau bequem, Mann. Die sind echt
richtig
solid.
Gut. Und die machen halt einfach, die machen so ja Menschen wie mich muskulös. Also die sind gut.
Ja, aber
die verbergen den Laufmodus.
Aber bisschen breiter auf einmal alles. Ja.
Auf jeden.
Sieht der Bizeps auf einmal gut aus. Easy. Wir haben das Camp eigentlich durch, ja? Camp war super cool. Autogrammstunde danach war sehr lustig. War gut, die ganze Fanbase mal wieder zu sehen, Mann.
Ich muss noch eine Frage, in Mini-Themenkomplex muss ich dazu noch machen, nämlich Stuttgart Search, das interessiert mich. Du hast kurz angesprochen, Jordan Newman, der neue Trainer, Johannes Brenner, der Defensive Coordinator war da. Die haben ja letztes Jahr gar kein Spiel gewonnen.
Ja, ja.
Was gibt denn der Part-Time-Owner aus? Also A, was wünscht er sich? Also wenn du der Mark Davis der Stuttgart Search bist, A, was ist die Ansage? Leute, ich will das und das sehen. Und was würde Mark Davis, da wir ja hier unter uns sind, wenn er nach Hause kommt, erzählen und sagen, ja, ich glaube, dieses Jahr, also realistisch sind 4, 5, 6 Siege oder Playoffs.
Wie sieht das aus? Für alle, die es nicht wissen, natürlich erstmal, ich bin Teil-Owner der Stuttgart Search. Ich bin da investiert in der Ownership Group und habe deswegen natürlich ein großes Anliegen daran, dass es der, dass der Search gut geht und dass wir mehr als kein Spiel gewinnen.
Ja. ja.
Aber ich sag's dir, das Wichtigste diese Offseason war einfach unser Franchise nach vorne zu bringen. Ja. Mhm. Wir hatten zu viel, es gab viel zu viel Drama, Dinge haben nicht funktioniert, so wie sie funktionieren sollen. Und wir haben einen neuen GM, mit dem neuen GM kam im Anschluss, ein paar Monate später, der neue Coaching-Staff. Jordan Newman ist nicht niemand, der casual NFL-Fan, kennt ihn vielleicht jetzt nicht direkt. Jordan Newman ist der ehemalige Coach der Schwäbisch Hall Unicorns, die unter seiner Leitung oder in der Zeit, in der er mit den Schwäbisch Hall Unicorns eben involviert war, das Team im deutschen Football mit den meisten Championships, mit dem meisten Continued Success auf jeden Fall war, das eben nicht nur Spiele gewonnen hat, sondern auch gleichzeitig eine saugute Jugendarbeit gemacht hat, einen Haufen für die Community gemacht hat, eine riesen Fanbase um sich drumherum aufgebaut hat und das Ganze eben von einer Season in die nächste getragen hat. Mhm. Und das heißt, wir hatten natürlich ein riesen Interesse an Jordan. Jordan konnte sich frei aussuchen, wo er hingeht, aber er hat eben auch gesehen, hey, in Stuttgart, das ist gerade eine Riesenchance. Ja? Stuttgart hat eigentlich viele Leute, die Football begeistert sind. Gerade ist Stuttgart einfach nur in zu viele kleine Fraktionen unterteilt. Ja? In Stuttgart gibt es so viele Football-Mannschaften über die ersten zwei Seasons der Search, die jetzt natürlich nicht so viel liefen, sind die ganzen Leute eben einfach bei ihren Mannschaften geblieben.
Ja,
aber ich denke, dass wir es diesen Sommer schaffen, die Begeisterung für die Search so zu wecken, dass wir nicht nur ein volles Stadion haben, sondern dass wir den Leuten auch ordentlich was bieten können. Ja. Und natürlich sportlichen Erfolg kann ich nicht garantieren. Ja. Ich weiß nur, dass wir die richtigen Leute haben und dass die richtigen Leute mit richtig Enthusiasmus und viel Herzblut gerade dran sind, um dieses Franchise nach vorne zu bringen. Wir haben komplett einen Haufen neuer Spieler, die alle sehr motivated sind. Wir haben einen Coaching-Staff, dem ich sehr vertraue. Ja. Nicht nur John Newman, du hast Johnny Brenner angesprochen.
Ja.
Das war mein Coach, als ich in der Baden-Württemberg-Auswahl gespielt habe.
Ah,
wo ich immer gesagt
habe,
der ist mir immer im Kopf geblieben. Also, Mann, der war echt ein verdammt guter deutscher Coach. Ja.
Ja.
Weil das ist ja auch was. Es gibt amerikanische Coaches, die du importierst. Aber du brauchst eben auch deutsche Coaches, die den deutschen Football kennen und den deutschen Spieler kennen.
Ja.
Und da war der für mich immer ganz vorne mit dabei. Also das war so einer meiner Wunschkandidaten.
Cool.
Und ich sage es hier schon mal, also ich hatte gesagt, mein Camp in Deutschland ist das letzte Mal, dass ich in der Offseason jetzt nach Deutschland komme. Vielleicht hänge ich nochmal einen Termin dran, um es zum Heimspiel der Search zu schaffen diesen Sommer. Weil,
Digga, dann mach Woche 3, weil, also das kann ich jetzt hier schon announcen, ohne dass ich das announcen darf, aber ich announce es natürlich einfach und wer auch immer das hier hört, René Burgner, alle Menschen im Internet, ich will keine Zitattafeln sehen davon, das bleibt hier in Vegas. Woche 3 spielt Stuttgart gegen Mailand, das ist das erste Heimspiel. Da ist eine gute Chance, dass wir das vielleicht im Fernsehen sehen können. Deshalb, das wäre ein ganz geiles Spiel.
Mal schauen. Wie gesagt, ich kann das natürlich erst noch nicht genau festlegen, aber ich will auf jeden Fall einfach ein Heimspiel sehen diese Season. Ja?
Geil.
Weil abgesehen davon, was auf dem Feld läuft, das sind die Coaches und die Spieler und da liegt noch viel Arbeit vor denen, bis wir überhaupt da erstmal sehen, wie die zusammenfinden werden als Team. Denke ich einfach, dass wir dieses Jahr als Organisation auf jeden Fall den Fans einfach viel mehr bieten werden. Ja, also die Game Day Experience, man hat es ein bisschen beim Camp schon gesehen. Wir hatten Espresso, du hast gesagt, ein Espresso.
Espresso-Maschine, so ein Auto, was da rumstand. So geil, Leute, so geil, ey. Und der war richtig gut.
Ein Espresso-Food-Truck. Das heißt, wir versuchen die ganze Game Day Experience echt nach vorne zu bringen. Und
was
für Stuttgart und die Region wirklich zu liefern. Und ich denke, dass das für das Excitement und das Entertainment auf dem Feld werden Coach Newman und seine Jungs auf jeden Fall sorgen. Dieser Sommer im deutschen Football, im europäischen Football wird, glaube ich, echt eine spannende Zeit.
Das ist wirklich gut. Ich gebe euch das mit, wenn ihr natürlich, gibt es ja Leute, die wahrscheinlich wirklich jetzt noch nicht einordnen können. Okay, Schwäbisch Hall. Der Typ hat in seinen 9 Jahren, die er bei den Unicorns war, 72 Spiele gewonnen und 2 verloren. Der hat 2 Spiele verloren. Das waren German Bowls, yeah. Klar. Yeah. Finale kann man auch mal verlieren, aber der hat nur 2 Spiele in seiner gesamten Laufbahn verloren. So gut ist der. Und wir alle stellen uns, glaube ich, immer mal wieder so die Frage, wenn sich die NFL-Saison in den November bewegt und die College-Saison auf die Zielgerade geht, Alter, da ist ein College-Team gerade richtig am Rollen. Die sind 12-0. Könnten die das schlechteste NFL-Team schlagen? Und ich glaube, dieses Jahr kriegen wir natürlich, ein Kader wird niemals 1-1 wechseln, aber die Key-Player aus Schwäbisch Hall sind bei den Stuttgart Search, der Quarterback, der Trainer, die Koordinatoren. Dieses Jahr, glaube ich, erfährt man ein bisschen, Digga, kann ein GFL-Team in der European League of Football vielleicht gleich die Playoffs erreichen aus der kalten Hose? Ja. Das finde ich eine super spannende Storyline und ich kann auch nur sagen, gerade Johannes Brenner fand ich echt... Der war cool, der wirkt unscheinbar, aber der hat ein bisschen Humor und der scheint ein Brain zu sein, ein Football-Brain. Also ich bin gespannt. Stuttgart ist mein Team, wo ich dieses Jahr ein bisschen mehr drauf gucken werde. Nicht nur wegen dir, sondern weil die Storyline wäre anbieten. Die Storyline ist geil. Ja. Das ist eine richtig gute Storyline.
Ja, also ich bin da sehr gespannt, Mann. Die Comeback-Story, noch ist sie nicht geschrieben, aber wir haben echt... Jede Opportunity, das dieses Jahr möglich zu machen. Und ist eine riesen Opportunity für die ganze Stadt Stuttgart, die ganzen Leute aus der Region, einfach da dabei zu sein und es experiencen, weil ich denke, das ist was, das würde echt viel bedeuten und den Leuten also im Gedächtnis hängen bleiben.
Glaube ich auch. Da kommen auch Leute aus Schwäbisch Hall hinfahren, das sag ich dir. Wenn die rocken die Stunde Fahrzeit oder anderthalb, die sind, da kommen die Leute irgendwann hin, um ihre Leute zu sehen, ihre alten Recken.
Du hast gemeint, wo wir gerade bei der ELF Offseason haben wir schon besprochen, NFL Offseason. Du hattest noch ein paar Fragen, oder?
Oh ja. Ich hab mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also erstmal werden alle da draußen ja mitbekommen haben, wir haben es am Anfang auch gesagt, dass du bei den Vegas Raiders geblieben bist und da für ein Jahr unterschrieben hast. Wie ist denn das gekommen? Also 14. März habe ich mir rausgesucht, war der Tag, wo ich signed wurde. Kam um 8 ein Anruf oder wie ist das an dem Tag abgelaufen?
Natürlich die ganzen Gespräche laufen schon eine Weile davor. Dein Agent hält dich sozusagen auf dem Laufen, Laufenden, mit welchen Teams er gesprochen hat, was ein ungewöhnliches Gefühl ist. Und wenn du einen Agent hast, wie mein Agent, will ich jetzt einfach mal sagen, der so viel Erfahrung in dem Business hat und solche Relationships mit den Leuten hat, erfährst du dann recht schnell, wo... Er kann dir recht schnell eine Einschätzung geben davon, wie es weitergehen wird, wie es aussieht und am Ende ist es genauso gekommen, wie er es prophezeit hat und ich bin super happy damit. Ja, ich kriege eine Chance nochmal mit den Jungs aus Las Vegas das Ganze zurückzurennen, wie wir es in den USA sagen, run it back.
Da fällt
mir das deutsche Wort dafür nicht ein. Aber ich kann es zurückrennen mit meinen Jungs aus Vegas und bin da super gespannt darauf. Ist einfach cool, ein Teil von dieser Journey zu sein. Ist sehr cool, ein Teil von diesem Franchise zu sein. Und ich bin gespannt auf, wie die Reise weitergeht hier in der Offseason, in OTAs, die ja bei uns am 17. April wieder anfangen.
Ja. Du bist bei, ich wollte jetzt gerade nochmal nachgucken, aber ich sag's jetzt ohne nochmal nachzugucken, Drew Rosenhaus, oder? Also du bist tatsächlich bei, da draußen, Drew Rosenhaus ist einer der Top 3, Top 5 Agenten in den USA. Der hat echt, der hat so gut wie jeden, kann man sagen. Also der hat auf jeden Fall immer einen Superstar. Und kann man sich das so vorstellen, dass der halt einfach sowieso mit jedem Team telefoniert und also... Vielleicht weißt du das doch ja nicht, aber sagt der, ey, übrigens, such dir einen Fullback, bei mir ist Jakob Johnson unter Vertrag, läuft das so ab?
Wie genau das abläuft, weiß ich gar nicht. Ja, also das ist eben diese Agenten, die haben da ihre Gespräche, aber jemand wie Drew redet mit den ganzen verschiedenen GMs und den ganzen Entscheidungsträgern und Negotiatoren von den ganzen Teams sowieso den ganzen Tag, ja. Mhm. Und dann hat er eben für jeden seiner Spieler die dementsprechenden Märkte, ja, als Fullback ist ein Markt, ja eben einfach erstmal die ganzen Teams, die überhaupt mit einem Fullback spielen und da werden dann die dementsprechenden Gespräche geführt und danach kann er dir eben immer wieder Updates geben, wie es denn aussieht, wie es weitergeht. Bei mir, wie gesagt, als Fullback hält sich das Ganze noch in Grenzen. Bei vielen von seinen anderen Spielern, die er vertritt, natürlich ist das Ganze natürlich ein ganz anderes. Ja? Also jemand wie Tyreek Hill, Jonnu Smith, ja, früher Gronkowski, das sind natürlich ganz andere Gespräche, die da geführt werden müssen. Ja. Aber eine coole Sache, muss man ehrlich sagen, also dafür, dass er eben so viele verschiedene Athleten vertritt und so weiter, ist er für mich trotzdem einfach immer nur eine Textnachricht oder ein Anruf entfernt und cool. Du hast ihn so, kannst sofort mit ihm reden. Ja? Und cool. Das ist eben bei so einem Agent natürlich sehr wichtig.
Das ist cool. Jetzt ist es die fünfte Saison.
Und dazu, warte, ich muss noch eine Sache sagen. Digga, Drew kommt hier immer wieder ab und zu vorbei und checkt seine Jungs aus, die hier bei Bomberitos trainieren.
Ah, ja.
Du hast ein bisschen angeschnitten, Philipp war wieder da. Wir haben die YouTube-Videos im YouTube-Kanal vom Training bei Bomberitos. Aber ein Tag ist Drew vorbeigekommen, hat ein bisschen was gefilmt, glaube ich, in der Dokumentation wird über ihn gemacht. Und spontan hat er mich gechallenged im Weightroom, hat gemacht so, hey Jakob, was ist over, under, wie viele Reps schaffe ich auf der Benchpress mit 225, also mit 100 Kilo?
100 Kilo.
Und ich gucke mir an, also muss das sagen, der Mann ist jetzt schon irgendwie Mitte 50, glaube ich, ja, glaube ich, mittlerweile bei Kind 6, 7 oder so.
Oh,
ja, hey, wow. Drew, also ich weiß jetzt nicht, ob du da gerade viel auf der 100 Kilo Bank noch drücken kannst, aber habe gesagt, ja gut, 3. Und dann sagt er doch tatsächlich vor dieser ganzen Kameracrew, hey, wenn ich keine 3 Reps schaffe, dann musst du mich sofort feuern. Dann bin ich nicht mehr dein Agent, so dann bin ich frei, kein Problem.
Wow,
geht unter die Bank und macht da seine 3 Raps-Ding, rackt das Ding, ja, und feiert sich. Ich so, hey Drew, du bist echt ein anderer Typ, Mann.
Okay, Drew Rosenhaus bencht die 100 Kilo 3-mal. Ich habe noch nicht mal kumuliert in meinem Leben 100 Kilo einmal bencht, wenn ich alle 12,5 Kilo...
Es müsste mal so ein Pro-Day geben für die ganzen Agenten, ja. Dann checken wir mal das Bench-Press und 40-Yard-Dash-Zeit von den ganzen hier Pencil-Pushern und Desktop-Sitzern.
Das ist eine geil. Den Spieß mal umdrehen. Den Agenten-Draft. Das ist geil. Das ist geil, ey. Das ist eine sehr gute Idee. Das pitchen wir. Das klingt nach einem Format für die NFLPA. Oh, siehste? Das schreibe ich mir auf meinen Zettel. NFLPA, da wollte ich dich fragen. Ja. Das machen wir gleich. Warst du bei diesen, League-Meetings? Da müssen ja auch PA-Meetings zur gleichen Zeit sein. Yeah. Warst du damit am Start?
PA-Meetings waren dieses Jahr tatsächlich in Maui und ich hätte auch gehen können. Ich war ein Alternativvertreter, also ich bin wie der Betriebsrat sozusagen von so einer NFL-Mannschaft. Ich war ein stellvertretender Betriebsrat für die Raiders dieses letzte Jahr. Da zu dem Zeitpunkt aber meine Vertragssituation noch nicht geklärt war, habe ich den Jungs eben gesagt, hey, Jungs, bis mein Vertrag geklärt ist, kann ich nicht da guten Gewissens hingehen und mich als Betriebsrat für die Raiders hinstellen.
Ja.
Das heißt, es haben dieses Jahr andere Jungs gehandelt für mich. Wäre cool gewesen. Das Ganze war, wie gesagt, in Hawaii dieses Jahr. Und, als
war
Betriebsrat,
das dieses Golfturnier? Ich habe irgendwo Kacheln gesehen, wo
ja. Das kam im Anschluss. Das kam im Anschluss daran, sozusagen, hat die NFLPA das Ganze noch mitgemacht. Okay. Aber in die NFLPA-Meetings als Betriebsrat wirst du da, also ist alles auf der Gewerkschaft ihren Nacken. Du wirst da hingeflogen, First Class natürlich.
Ja,
die Meetings sind immer in einem 5-Sterne-Hotel, ja, also da in Maui. Hätte ich auch Bock gehabt, ja, aber ich war dann so trainieren hier in der Zeit.
Da warst du noch trainieren. Ja, das passt doch so ja fast ein bisschen für die Frage, die ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, nämlich, das ist die fünfte Saison. Du bist mit 24 unverhofft nochmal in die Profis rein gerutscht. Hattest du auch mal Angst so oder das Gefühl, okay, vielleicht halte ich mich umsonst fit oder ist diese Ungewissheit, ist die da in deinem Alter jetzt? Ist die anders als vielleicht vor 4 Jahren oder?
Auf jeden Fall, ja. Also mittlerweile ist es mehr, du hast ein besseres Verständnis davon, was realistisch ist und was unrealistisch ist, ja. Also ich habe fest damit gerechnet, dass ich irgendwo auf jeden Fall eine Chance bekommen werde dieses Jahr. Zumindest das Preseason-Programm mitzumachen oder eine Einladung zum Trainingslager. Und da habe ich mir um den Teil keine Sorgen gemacht. Ja. Was du natürlich dann mit deiner Opportunity machst, ist jedes Jahr ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Also nur weil ich jetzt unter Vertrag bin, heißt es noch nicht, dass ich fest im Kader stehe. Ja, das musst du dir jedes Jahr wieder verdienen. Das ist auch besonders bei einem One-Year-Deal natürlich so, weil du sozusagen jeder One-Year-Deal ist ein sogenannter Prove-It-Deal. Also beweis uns erstmal, was du kannst und ob du es noch drauf hast. Und da wird mir wieder nichts geschenkt. Das muss ich mir dann alles verdienen. Es ist dann aber einfach so, dass du mittlerweile jetzt ein besseres Bild davon hast, okay, was muss ich tun, um das meiste aus meiner Opportunity zu machen, wenn sie kommt? Und was sind Dinge, über die, wenn ich mir jetzt darüber Sorgen mache, sie einfach nur, diese Sorgen dann nur Ablenkungen sind davon, was du wirklich zu tun hast. Ja? Also ähnlich wie wir am Anfang geredet haben, diese Competitive-Situation, umso mehr Wiederholungen du hast mit solchen Competitive-Situationen, umso besser kannst du damit umgehen. Umso mehr Wiederholungen du hast mit dieser Ungewissheit, ja, umso besser kannst du damit umgehen.
Gibt es irgendwas, dieser Prove-It-Aspekt, nehme ich daraus mit, okay, man hat das besser unter Kontrolle, man kann besser für sich selber, wenn man ehrlich ist, einschätzen, okay, krass, bestehe ich Prove-It oder bestehe ich nicht Prove-It? Gibt es vielleicht eine Sache, die du jetzt über die letzten 1-2 Jahre gemerkt hast, wo du weißt, ah krass, okay, vielleicht ist es deshalb immer prove it und nicht vielleicht doch mal gleich ein 2-Jahres-Deal. Gibt es irgendeine Sache, wo du weißt, ja shit, da habe ich, das ist ein, da weiß ich, da muss ich echt in den nächsten 3-4 Monaten einfach mich improven, dass das vielleicht da drüben ankommt.
Es ist immer performance-based. Also die NFL ist sehr, sehr performance-based. Hier wird du kannst dir wenig über Politik hier erkämpfen, ja, die Leute so, die wirklich keine Ahnung haben, aber die so Jungs, die irgendwie, keine Ahnung, BWLer sind oder sowas, sagen immer so, oh ja, Digga, du musst doch diesen Teams nur zeigen, so, dass du aus Deutschland bist und wie viel die Deutschen jetzt Football-Fans sind und irgendein Owner gibt dir dann doch einen Deal nur deswegen, ja,
ja.
So, Digga, du verstehst halt überhaupt nichts von dem NFL-Business, ja?
Ja.
Das funktioniert hier nicht so. Und für die Teams ist die Rechnung bei mir eben, wie nicht nur bei mir, sondern bei jeder Position, die eben eine High-Contact-Position ist, dass die Teams eben einfach zählen, so okay, wie viel Risiko sind wir bereit einzugehen für diesen Spieler und wie hoch ist sein Risiko, eben sich zu verletzen oder auszufallen. Ja? Und gerade O-Liner, Fullbacks, aber auch Runningbacks, unser Markt wird dadurch eben gedrückt. Ja? Du siehst es jetzt gerade bei den ganzen großen Runningbacks, Ezekiel Elliott, mein Runningback Josh Jacobs wurde
gefranchise-tagged.
Mein ehemaliger Runningback-Kollege aus New England, Damien Harris, ist jetzt auf einem Ein-Year-Deal bei den Buffalo Bills.
Ja.
Für Runningbacks und deswegen auch für Fullbacks ist eben gerade die Bereitschaft von Teams da für längere Zeit sich zu committen weniger geworden. Ja,
es war.
Und die Regel ist trotzdem die gleiche. Alles, was ich tun kann, um mir zu helfen, ist meine Performance und meine Rolle im Team zu vergrößern, mehr zu tun, um dem Team zu helfen. Ja? Und das Risiko, das du eben eingehst als Spieler mit eben diesen One-Year-Deals, das musst du einfach lernen auszuhalten, weil das einfach ein Teil ist vom NFL-Business. Ja? Du kriegst in der NFL nichts geschenkt, du musst ja alles jedes Jahr neu verdienen. Und ob du jetzt auf einem Ein-Jahr-Deal bist oder auf einem 5-Jahres-Deal, ist auch egal, weil du sowieso jedes Trainingslager neu deine Rolle dir erobern muss. Und wenn dir eine Mannschaft 5 Einjahresdeals hintereinander geht, versus ein 5-Jahresdeal, dann schenkt sich das auch nichts. Ja? Dann hast du sozusagen eigentlich eher noch einen Vorteil, weil du dann 5 verschiedene Signing-Bonuses hintereinander kriegst.
Ja. Wo dann wohl ein bisschen Cash direkt sicher ist.
Voll raus, genau.
Ja, so, verstehe, das heißt, voll. Beste Beispiel bei Hauptsache euch.
Hauptsache du hast einen Job. Hauptsache du hast einen Job und ob das jetzt ob da auf dem Papier 3, 5 oder 1 steht, ist egal. Solange du dann am Ende des Tages im Team bist und eben deine Performance stimmt.
Ja, und du sagst es, also super Beispiel bei euch war ja Derek Carr, der hat vor der letzten Saison noch eine Verlängerung unterschrieben wurde gecuttet und hat jetzt eine Verlängerung unterschrieben oder einen neuen Vertrag über 150 Millionen, 4 Jahre, ob er die bekommt, ist immer was anderes.
Hey, congrats, congrats erstmal, congrats dazu. Wir brauchen so ein Geruch. Du kannst gleich mal das Intro von vorne spielen. So.
Ja, ich hab auch gerade, komm, ich hab das gleiche gedacht. Komm, lass mal immer lass mal klingeln. Derek Carr, Junge. Ja, der Mann jetzt ein New Orleans Saints. Ja. Saints, ja. Mit 4 Jahren und 150 Millionen. Großer Umbruch bei euch. Vor der letzten Saison. Hunter Renfrow, Derek Carr, Darren Waller verlängert, Chandler Jones dazu gekommen. Also eigentlich so ein All-In-Move. Natürlich Devontae Adams geholt und jetzt irgendwie alles auf Reset. Neuer Quarterback, Darren Waller, jetzt ein New York Giant. Da, glaube ich, wollen viele einfach kurz einen Kommentar zu dir. Erklär das mal. Warum tradet man Darren Waller, einen Tight End, der 2000 Yard-Seasons hatte vor kurzem, für einen Drittrundpick? Ist das zu wenig oder ist das, versteht man das?
Ey, das ist einfach die NFL, Mann. Die NFL, diese Front Offices, die Leute, die Entscheidungsträger, die GMs, die haben ihre Strategien, ihre Punkte, wie sie denken, dass sie das Team verbessern können. Ja. Und als Teil von so einer Strategie, natürlich läuft es nicht alles so immer, wie sie möchten, bestimmt. Ja, also ich kann da nur vermuten, dass eben das eben ein Teil von ihren Moves war, die sie machen möchten, um die Mannschaft zu verbessern. Du hast gesagt, so ein All-In-Move. Ich kann dir sagen, dieses NFL-Business ist zu tough, um nicht jedes Jahr All-In zu gehen. Ja? Mm. Also du als Spieler musst jedes Jahr All-In gehen, weil du ansonsten gar nicht im Kader stehst. Ja? Du stehst am Sonntag gar nicht auf dem Feld. So kein Spieler ist gut genug, um nicht All-In spielen zu können. Ja?
Verstehe.
Und genauso ist es bei den Coaches auch, weil die Coaches eben so viel Zeit da rein und Energie und Herzblut reinballern, dass es eigentlich keinen Staff gibt, der nicht am Anfang der Saison, besonders gerade zu dieser Zeit, in die Season geht, um zu gewinnen. Ja, weil du einfach, es kostet zu viel. Du, die ganze Zeit, die du weg bist von deiner Familie, die ganzen gesundheitlichen Dinge, das betrifft natürlich nicht nur uns als Spieler, die Coaches genauso, ja, den ganzen Stress, den die haben. Die sind, meisten von denen kommen nicht dazu, um irgendwie groß Sport zu machen und sich fit zu halten. Deswegen sieht man da auch meistens so viele Heart Attacks, weiß ich mal, etc. Ja. Dieses Coaching-Game ist auch nicht leicht. Und genauso natürlich auf der Executive-Seite, ja, die ganzen NFL-Executives werden auch einfach stupide nach Sieg und Niederlage, Championship oder keine Championship bemessen. Und was für dich als Spieler, ja, vielleicht kannst du es nicht immer unbedingt nachvollziehen, wie die Moves jetzt zustande kommen, musst du aber nicht. Ja. Muss ich zum Glück nicht, muss ich mir keine Sorge drum machen, werde ich nicht dafür bezahlt oder werde ich nicht dafür daran gemessen. Ja, ich werde nicht an den Front Office Moves gemessen. Das ist am Ende das Ding des Front Offices und ist immer ganz spannend, weil halt, egal wie du es machst, die Leute, die in die Front Offices arbeiten, die machen es immer falsch. Weißt du, ich meine, so, ja, egal welche Moves die machen es immer falsch. Ist und dann erst, wenn dann die Siege da sind oder wenn die Championship geholt ist, dann haben sie alles richtig gemacht.
Alles so rückwirkend. Richtig, ja, es war. Den Abschluss zu der Thematik muss ich noch machen mit dem Thema Patriots. Jetzt sind es, glaube ich, 13 Leute schon. Wo habe ich denn das? Irgendwo habe ich es hier auf den Zettel stehen. Ich glaube, 13 Menschen, die schon mal Berührung mit den Patriots hatten. Ich zähle jemanden wie Cam Sims, der von aus Alabama kommt. Alabama ist ja quasi das Farmteam der New England Patriots. Ja. mit Nick Saban zähle ich auch dazu. Kann man, also ist das in der NFL nun mal so, dass man sich in einer Liga, wo es keine Sicherheit gibt. Wir haben gerade gehört, wie unsicher und wie hart es alles ist, auch sich neu zu erarbeiten, neu zu erkämpfen. Ja. Ist das nur logisch und menschlich, dass man sich da auf den Sicherheitsfaktor beruft und einfach Leute holt, wie Jacoby Myers, der einfach ein Muted Yield jetzt bekommt, den man schon kannte, Philip Dorsett etc.?
Das Beste, was du das Ziel, das du als Spieler hast, ist das Vertrauen von deinen Teammates und das Vertrauen von deinen Coaches dir zu verdienen. Ja. Und Vertrauen verdienst du dir mit wiederholter Performance. Ja. Und die Opportunities, um zu performen, da gibt es keine, das ist keine unbegrenzte Anzahl in der NFL.
Verstehe. Ja.
Das heißt, du kriegst du hast als Rookie eben deine Opportunities im Trainingslager, du performst da, dann kriegst du die Opportunities in der Preseason, du performst da, dann kriegst du deine Opportunities in der Season, du performst da. Und darüber entwickeln die Coaches eben und auch deine Teammates ein Bild, machen sich ein Bild davon, wer du bist, ja, und worauf sie sich bei dir verlassen können. Mhm. Und wenn du dir das erstmal verdient hast, das kann im Positiven und im Negativen natürlich sein, ja. Wenn dieses Bild erstmal sich festigt, dann bleibt es eben mit dir. Und wenn dann ein Teil von einem Coaching-Staff zu einer anderen Mannschaft geht und da eben bestimmte Positionen, bestimmte Posten vergeben möchte, haben die ja sowieso schon so viele verschiedene Dinge, um die sie sich kümmern müssen, ja, dass sie einen Teil der Chancen natürlich an Fragezeichen geben, ja, und du musst immer Rookies und anderen Leuten, unproven Leuten eine Chance geben, ja. Aber wenn sie eben wissen, hey, aus diesem Spieler kriegen wir auf jeden Fall A und C, dann wissen sie, dass sie das schon mal haben, und dann holen sie sich noch jemand, der ihnen sicher B und D abdecken kann, ja, und so wissen sie, dass sie sich darüber schon mal keine Sorgen machen müssen. Dann können sie sich immer noch vielleicht Leute holen, die von einem anderen Coach im Staff mit einer Empfehlung kommen oder die mit einer Empfehlung kommen von den Scouts oder von hier und von da, aber so stellen sich diese Teams und diese Moves eben zusammen, und deswegen ist es als Spieler für dich so gut, wenn du dir eben Vertrauen und Respekt erarbeitest mit den Staffs, für die du spielst, weil eben diese Staffs danach immer über die gesamte NFL verteilt werden. Ja? Besonders wenn du Erfolg hast, danach ist der Typ, der dich als Positionscoach hatte, ist danach vielleicht Coordinator woanders oder dein Coordinator wird zum Headcoach woanders. Und so kannst du dann eben dann diesen Trainern folgen, die dich eben kennen und die ein positives Bild haben von dir.
Das ist eine super Erklärung. Also das könnt ihr alle da draußen mal mitnehmen. Deshalb macht man das, weil die sind halt keine Wildcard, sondern man weiß, was man von ihnen bekommt. Man weiß, was die einem liefern. Ja, super interessant. Super interessant. Ja, also da würde ich sagen, ich habe zwar natürlich noch eine Milliarde Sachen, aber ich finde, das hat, glaube ich, allen erstmal so den Grundeinstieg gegeben, was bei den Raiders los war. Zeichnen wir das mal ab auf unserer Liste. Also haben wir den Raiders-Part weg.
Wenn wir die NFL-Offseason weg haben, was ist denn deine Icke NFL-Offseason? Was sind deine Offseason-Moves? Wo warst du unterwegs, ey?
Die Frage, die ich gerade immer dodge. Also meine Offseason ist auch ereignisreich, wie ihr vielleicht mitbekommt da draußen. Der ein oder andere hat ja mitbekommen, dass die TV-Rechte auch gewechselt sind. Erstmal Shoutout an Jan Stecker an der Stelle, der den Draft OG. Der absolute OG. So sieht's nämlich aus. Der Last One, der Last Original Gangster, beziehungsweise der Erste, who knows,
der
bei RTL jetzt am Start ist. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe so richtig, das klingt jetzt doof, aber ich habe so richtig keinen Bock mehr oder kein Verlangen, keine Emotionalität gegenüber American Football gehabt. Das war wirklich, auch als ich dann später jetzt mal diese Doku über das Munich Game, die wir gemacht haben, die habe ich mir angeguckt, die Doku. Das habe ich halt jetzt erst gemacht. Ich habe noch nicht mal in den Super Bowl richtig reingeguckt. Neulich hat mir irgendwann einer, ohne dass ich mich wehren konnte, diesen Clip gezeigt vom Sendungsende, wo ich da so ein bisschen weine. Das habe ich mir natürlich noch nie vorher angeguckt. Und ich glaube, daran liegt's. Also für mich war das wirklich einfach, für mich war das so erschöpfend, emotional erschöpfend.
Meine Freunde würden sagen, das war ein kompletter Film. Es war ein kompletter Film. Das war einfach ein Film von Deutschlandspiel über Super Bowl, über das Ende von den Medienrechten. Also ein kompletter Film, wo man erstmal ein bisschen Abstand
vielleicht 100%. So ist es. Und deshalb, ich habe mir eine Stunde Aaron Rodgers bei Pat McAfee angeguckt, und das war das Einzige, was ich konsumiert habe seit dem Super Bowl über American Football. Und jetzt habe ich in der Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich gelesen, wer wo gelandet ist. Ich wusste literally nicht, dass Derek Carr in New Orleans Saint ist. Und ich konnte mich nicht dran erinnern. Wirklich, ich habe das gelesen und dachte, 150 für 4? Digga, läuft bei dir. Wirklich. Und dann, ach krass, Apps ist bei euch gelandet, denn jetzt heute irgendwie hat Heuer unterschrieben.
Ja, Mann.
Das waren meine ersten Berührungspunkte jetzt, und ich arbeite mich jetzt langsam wieder rein und bin gespannt, was das Jahr für mich noch bereithält und noch so kommt. Und irgendwann mache ich dann auch mal Urlaub wieder im Mai. Also ich sag mal so,
Hat
schon Spaß. Nee, ja, das war es schon.
Die deutsche Football Landscape verändert sich echt eben einfach gerade.
Und das ist krass.
Es ist sehr spannend, ein bisschen von mir so zuzusehen, wie das eben auf der anderen Seite läuft. Ja, also du denkst, du wirst den Stress los, wenn du die Cleats irgendwie dann mal aufhängst oder sowas. Aber ist ja bei euch ähnlich. Bei euch ist gerade wie Free Agency, alles bewegt sich. Jeder muss schauen, wie er da unterkommt. Und ich denk, deine Stimme wird dem Football in Deutschland bestimmt noch erhalten bleiben, in welcher Weise auch immer. Weil man hat es wieder beim Camp gesehen, Mann. Also Icke unterschreibt Minimum fast so viele Autogramme wie ich oder Coach Zume. Also du hast da eben deinen Respekt ja auch bei der deutschen Football-Community auf jeden Fall verdient.
Es ist wirklich verrückt. Ich habe das schon gesagt, ich würde gerne mal eine Doku drehen. Also ich habe das zu Felix, mit dem ich unterwegs war, gesagt, eigentlich müsste man mich so verkabeln, dass man mich einfach filmt die ganze Zeit. Dann schneiden wir was zusammen und dann lege ich es danach allen Protagonisten, die vorkommen, vor und frage, ist das okay für euch? Weil mir erzählen so viele Leute so viele interessante Sachen und ich glaube auch Sachen, die ich gar nicht wissen sollte. Das ist einfach so, das ist für mich wirklich so lehrreich und das erkläre ich mir halt damit, dass ich scheinbar irgendwas ganz gut oder richtig gemacht habe die letzten 10 Jahre in meinem Leben und dafür kann ich immer wieder nur Danke sagen. Also das ist jedes Mal für mich wieder ein Erlebnis und das hat Football super in mein Leben gebracht und das wird es auch irgendwie in den kommenden Wochen und Monaten machen, ganz sicher.
Lass du mal den Ausblick wagen. Wir haben dieses Jahr noch Deutschland, wir haben erstmal den NFL-Draft jetzt und dann 2 Deutschland-Spiele dieses Jahr.
Oh, ja, stimmt,
mit denen es losgeht.
Eigentlich wurde diese Woche, glaube ich, released, oder also zumindest inoffiziell. Dave Kaplan heißt er. Der hat gesagt, die Bears spielen gegen die Chiefs. Das ist zwar noch nicht von den NFL-Accounts verkündet worden, aber die Chiefs haben scheinbar ihren Gegner gefunden. Justin Fields gegen Patrick Mahomes.
Also ist auch ein spannendes Matchup, muss man sagen. Also Kansas City ist natürlich amtierender Super Bowl Champion. Patrick Mahomes ist Programm, da muss man nichts sagen. Ja. Aber die Chicago Bears sind auch so ein historisches Rise, Team, ja. So ein und Rice auf jeden Fall, aber auch so ein Team, das eben so ein Name ist, ja. Chicago Bears, Green Bay Packers, das ist so Oldschool NFL Royalty, ja, diese ersten Franchises, die da von Anfang an dabei waren. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor. Das andere Spiel ist aber noch nicht announced, oder?
Nee, aber es werden die Patriots. Das ist klar, dass die New England Patriots, also Patriots und Chiefs, 2 Heimgames. Und laut Bild ist klar, dass es in Frankfurt Bielefeld stattfindet dieses Jahr.
Okay. Aha. Also mal sehen. Also der NFL-Schedule ist natürlich noch nicht draußen, aber sie wissen anscheinend schon, wo und welcher Stadt.
Das ist nämlich immer mal meine Frage. Ist das schon klar oder nicht? Ich habe mir jetzt vorgenommen, in der Vorbereitung habe ich mir nämlich schon gedacht, so shit, ich wüsste das selber nicht. Ich muss meine Kontakte mal bei den Bayern anzapfen, wie es da aussieht. Weil ich weiß, dass ich mal hier Zeitung gelesen habe in München und auf irgendeiner lokalen Seite in München, Merkur oder so war es wahrscheinlich, oder TZ stand, jetzt ist's klar, auch nächstes Jahr wieder ein Spiel in München. Sprich, alle erzählen irgendwie unterschiedliche Sachen. So, also man weiß es, glaube ich, wirklich einfach noch nicht, aber das ist spannend, weil jeder hat was zu erzählen.
Ja, jeder sagt einfach mal was und dann hoffen sie, dass sie alle richtig liegen.
Ja, genau, genau. So sieht's aus. Das ist wie Free Agency.
Hammer.
Ja, geil, also ja, cool. das wird gut. Und du bist auch nochmal wieder da, also das ist doch, das sind doch gute Aussichten für den Football-Sommer und für den Herbst dann, für die Deutschen. Das ist doch geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dieses Jahr wird echt im chinesischen Kalender sagt man immer so Year of the Rabbit, Year of the Tiger, also für Deutschland wird es auf jeden Fall Year of the Eye, ja, Year of the Footballerei,
Year of the
Football spielen. Ja, also das wird, glaube ich, eine gute Zeit. Ich bin echt gespannt. Los geht's jetzt mit dem NFL-Draft. Das Ganze ist
Ende April.
Welche Stadt?
28.
Ende
oder
April
so?
In Kansas City diese Season.
Kansas City, ja, genau. Ja, exactly. Der Champ hostet auch den Draft. Das ist schon ein bisschen ab vom Schuss, ehrlich gesagt, oder?
Ja, also Kansas City irgendwie im April ist jetzt nicht irgendwie High Priority auf meiner Travel-Liste, aber ich wünsche den ganzen Jungs, wir haben mal wieder einige Deutsche, die potenziell gedraftet werden könnten. Ich wünsche den Jungs natürlich viel Glück und und dann sehen wir uns hoffentlich im Sommer wieder und hören uns hoffentlich wieder für Season 2 von What Happens in Vegas.
What Happens in Vegas, ja, ich glaube, das können wir hier schon mal announcen. Du wolltest noch, also das muss ich euch nochmal mitgeben, ich habe zwar schon mal geplagt zwischendurch, aber was bei dir auf den Social-Media-Kanälen abgeht, ich frage mich, also ich habe irgendwann zwischendurch gedacht, okay, du zerreißt den Vertrag und machst gleich jetzt auch auf Medienmogul High-Class-Videos, du glänzt, als wenn du eingeölt wirst vorher von einer Maskenbildnerin, wird gepumpt, der YouTube-Channel quillt über
Insta-Grizzle. Echte Original-Schweiß, ja, also das ist kein Öl und kein Maskenbild, das ist einfach nur Schweiß hier in Florida. Klar, wir haben natürlich Announcements. Vorneweg sage ich mal, wenn euch unser Podcast hier gefällt, noch ein krasser Podcast-Tipp. Erhältlich auf YouTube und Spotify ist die Mädelsstunde. Ja, Mädelsstunde geht jetzt in Folge 3. Meine Freundin Brittany und Kasim, seine Frau, Miss Frau-Maschine Steph Edebali, machen einmal, glaube ich, alle zwei Wochen machen die eine Folge raus, wie sie eben zusammen diesen Weg als Partnerinnen von deutschen NFL-Jungs gehen und was da für Challenges auf sie zukommen. Ja, es ist echt ganz lustig. Es wird ein bisschen Deutsch gelernt, also die Mädels machen Deutschunterricht zusammen, es ist echt ganz lustig. Da könnt ihr einschalten. Ey,
darf ich das muss ich kurz vorlesen. At Mädelsstunde auf YouTube und der Text oben ist, was geht, Diggas? Herzlich willkommen zur Mädelsstunde mit Steph und Britt. Dieser Podcast ist für alle, die mal eine andere, ... Die Punchline finde ich schon geil. Was geht, Diggas? Geil, habe ich noch nicht gesehen, ihr habt Jakob, werde ich mir heute reinziehen. Sieht ja mega lustig aus. Geil. Das
ist echt ganz lustig. Also ihr Deutsch wird immer besser. Sie wollen echt den Podcast irgendwann ganz auf Deutsch machen, aber...
ich sehe schon im Hintergrund dich durchlaufen, nur in Unterhose. Gleich auf den Teasing-Bildern.
Natürlich.
Wie cool,
Easy. Und dann haben wir, das ist das erste, Mädelsstunde natürlich, supportet den ganzen Ding. Yes. Wir haben meinen YouTube-Channel, du hast gemeint, @JakobJohnsonTV. Wir haben wieder Vlogs von der Zeit hier in der Offseason in Florida, die in High Quality gedreht wurden. Die nächsten Videos, die rauskommen, wir haben eine krasse Running Back Session gemacht. Ein Haufen Running Backs da dabei. Damien Harris war da. Tyler Goodson ist, glaube ich, am Start. Aaron Jones ist, glaube ich, in der Session auch dabei gewesen. Tschüss. Wir hatten echt ein paar Running Back Namen hier am Start beim Training. Ich werde in ein paar Tagen zum Spring Game gehen in Tennessee. Also College Football da mal. Ich war seit langem nicht mehr bei meiner Uni und werde versuchen, da die Uni auch ein bisschen zu zeigen. Und dann werde ich meine eigene Show machen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich einfach ein bisschen die Kommentare lese. Ja, also noch nicht so krass Show, wie du immer machst am Wochenende. Ja. Ich will einfach nur ein bisschen weil die Kommentarspalten bei mir im Social Media sind teilweise so lustig.
Du gehst quasi beim Spring Game live. Kann ich das so verstehen? Du gehst beim Spring Game live und oder wie liest
Spring
du
Game, das? Spring Game machen wir wahrscheinlich einen Vlog draus.
Ja.
Spring Game machen wir einen Vlog draus. Ich werde das Ganze ein bisschen auf meinem Social Media verfolgen.
Cool.
Und dann auf meinem YouTube kommt dann wahrscheinlich ab diesem Wochenende einmal pro Woche werde ich mich ein bisschen mit der Kamera hinsetzen und einfach ein bisschen Kommentare lesen und mit den Leuten interagieren.
Genau. Okay, das kann ich sagen, als jemand, der in den Medien arbeitet, das ist eine A, lustige Sache und B, ein super Vehikel, um Leute dahin zu bekommen. Das mag ich. Ich werde was kommentieren und ich möchte, dass das vorgelesen wird. Das ist ja geil. Geile Idee. Cool. Richtig gut.
Musst du machen.
Ey, und halt, an der Stelle noch, das hatte ich nämlich noch aufgeschrieben, pack mal Coach McDaniels ein, weil es heißt immer mehr gerade, dass Hendon Hooker vielleicht doch ein Top-10-Quarterback ist. An der 7 kann der gehen, wenn du in Tennessee bist. Let's go!
Ey, ich halt natürlich immer gerne Tennessee-Jungs bei mir im Team, allein damit das Trash-Talken gegen die Alabama-Jungs besser klappt.
Oh ja,
Easy. Ja, von mir wär's das, Mann. Das war's schon wieder für die Folge, oder?
Ja gut, dann kann ich dir noch eine Hausaufgabe mitgeben und sagen, dass ich hier Ende April, jetzt Anfang, also in einer Woche, ist dein neuer Quarterback, also einer der beiden hier in München zu Gast, nämlich Brian Hoyer. Der hat nämlich auch deutsche Verwandtschaft und der kriegt von mir eine kleine München-Tour jeden Tag lang. Und da werde ich ihn für diesen Podcast einladen und vielleicht kannst du das ja bei den OTAs mit ihm dann quasi in Persona machen. Er ist zwar ein älterer Herr, aber vielleicht schaut er bei den OTAs vorbei. Und dann ist das, glaube ich, hiermit schon mal eine nächste Folge, die wir so ein bisschen anpeilen können.
Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also Brian ist großer Deutschland-Fan. Der hat mir mal gesteckt, dass er mit seiner Familie in den Schwarzwald ziehen möchte.
Ja,
das
genau.
Heißt,
der das lernt heißt, doch richtig Deutsch. Der schreibt mir bloß noch, ich schreibe ihm auf Englisch, auf WhatsApp und er antwortet auf Deutsch. Also er ist richtig am Pauken und so. Der hat Fotos von sich in Lederhose, weil er wirklich in Deutschland auch gelebt hat. Bei seinen Großeltern war er, glaube ich, teilweise. Richtig edler Typ. Ja. Und jetzt, genau, der wird dann hier mal zu Gast
sein. Brian ist all in, Mann. Dann, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wird dann wahrscheinlich hoffentlich die nächste Folge What Happens in Vegas mit Brian Hoyer.
Geil, ja, das klingt gut. Das klingt sehr gut.
Dann machen wir letzte Worte, ey.
Ich halte den Sammel und sage, danke, das hat alle Anijuice, die das jetzt hoffentlich gehört haben. Mich hat's.
Easy, alright. Dann, ich sag's so, wie ich es den Kids beim Camp gesagt habe. Messt nicht die Temperatur, bringt euer eigenes Feuer. Ein Thermometer misst die Temperatur, die Heizung bringt ihr eigenes Feuer. Lasst euch nicht von den Umständen um euch rum influencen, bringt eure eigene Heat. Bis dahin, what happens in Vegas, stays in Vegas. Peace.